I entered film business because I didn't have any other job. I am not so interested in cinema. So I thought, why I do cinema? Well, what is cinema to me? I think about it a lot. For example, other assistant directors who like the cinema very much, they don't think about cinema. From the beginning of my director's career, I always feel I have something different to ordinary cinema world. So anyway, I wanted to make very peculiar film, but my own.
Hier hat Katz den kritischen Filmpodcast mit Rüdiger Suchsland.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und heute setzen wir uns zu einem fremden Mann ins Auto, crashen eine linke Hochzeit, beerdigen die Sonne, entgehen dem Strick oder doch nicht, ziehen unseren Sohn in unsere kriminellen Machenschaften hinein, hinterlassen unser Leben auf Film, ergeben uns dem Reich der Sinne, bis das Messer ans Fleisch muss, wir im Straflager streiten und uns als Samurai verlieben. Klingt wie ein ganz schön anstrengender, aber vielseitiger Nachmittag, und das beschreibt vielleicht auch ganz gut das Kino vom etwas in Vergessenheit geratenen Kultregisseur Nagisa Oshima, über dessen Filme wir heute sprechen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Rüdiger, warst du schon mal in Japan?
Ja, ich war schon mal in Japan mit 14. Zufällig, weil Freunde von meinen Eltern, Amerikaner, dahin versetzt worden waren und die uns eingeladen hatten. Mein Vater konnte nicht und deswegen durfte ich meine Mutter begleiten und wurde sogar aus der Schule rausgenommen. Und dann waren wir 3,5 Wochen in Japan. Das war tatsächlich für mich extrem beeindruckend. Auch deswegen, weil damals, Anfang der 80er Jahre, es scheinbar trotz allem noch nicht so häufig war wie heute, dass Japaner nach Europa kamen und Europäer nach Japan. Und ich mich total erinnere, ich bin relativ groß gewachsen, dass man dort plötzlich umringt war, ungelogen, von einer Schulklasse japanischer Mädchen in diesen Uniformen, die wir aus den Filmen kennen, die dann mit einem fotografiert werden wollten, vor Selfies. Ist einfach so gewesen, weil ich viel größer war als alle dort und die das irgendwie nicht fassen konnten. Und auch ansonsten, wir sind dann rumgefahren und ich habe extrem viele Eindrücke, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, so diese halb fiktiven Erinnerungen, die man sich ja auch selber zusammenbaut. Ich war da eben gut 14 und die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass ich mich immer für Japan sehr interessiert habe und auch das japanische Kino für eines der drei wichtigsten neben den Franzosen und den Amerikanern in der Welt halte.
Gab es da schon irgendeinen Kontakt auch mit vielleicht auch japanischer Popkultur, als du da warst?
Ja, insofern, dass ja alles, was wir heute kennen als Manga und Anime, damals noch überhaupt nicht bekannt war. Und ich erinnere mich dran, dass wir irgendwann, wir waren vor allem in Tokio und die Freunde, wie gesagt, waren Amerikaner, also auch in einer nicht so ganz einfachen Situation in dem Sinn, dass die Amerikaner einerseits der große Verbündete Japans waren, aber eben auch der Kriegsgegner und die Besatzungsmacht. Und immer noch so im Grunde auch von vielen, da kommen wir sicher bei Oshima noch drauf, auch als Feinde der japanischen traditionellen Kultur angesehen worden.
Aber spannend, dass du das als Kind schon so ein bisschen mehr so mitbekommen hast.
Ja, irgendwie. Das hat man mitgekriegt, weil der, bei dem wir da wohnten, wie gesagt, Freunde meiner Eltern, der war der CEO, würde man heute sagen, also der Leiter der japanischen Vertretung einer amerikanischen Versicherungsfirma. Der hatte zum Beispiel 3 Fahrer. Ungelogene 3 Fahrer. Und der große, ich weiß noch, der eine hieß Shimabayashi-san. Und der andere hieß Arai-san. Wir sind dann immer mit denen in so einer amerikanischen Limousine mitgefahren. Beziehungsweise wir wurden einfach, wir haben mal für 2 Tage, meine Mutter und ich, so eine Limousine gekriegt. Und sind mit Shimabayashi-san nach Kyoto gefahren. Und solche Sachen in der Art. Zum Beispiel Kyoto, die Stadt, in der Oshima geboren wurde, die habe ich damals eben gesehen mit den alten Kaiserpalästen. Und denn auch den alten religiösen Gebäuden. Und dann ist es so gewesen, dass ich von wegen japanische Popkultur, ich erinnere mich genau, also das ist auch, ich habe das nie als unsicher als Kind empfunden. Also eine große Stadt, auch eine chaotische Stadt, so groß, wie man das in Westdeutschland nicht kannte. damals. Und ich weiß aber, dass es da ein großes Kaufhaus gab. Vielleicht hieß es Mitsukoshi, sage ich jetzt mal aus dem Kopf. Und dass ich da reingegangen bin in die Kinder- und Spielzeugabteilung und mir alles Mögliche angeguckt habe und diese Plastiküberschwämme, auch diese tollen Plastikwaffen, dass es ganz viel Ballerzeug gab in Europa, Kriegsspielzeug und wir sind alle Pazifisten, die Deutschen haben ihre Lektionen gelernt. Das war das Gegenteil davon und das ist natürlich für so einen 14-jährigen Jungen toll. Und dann eben auch diese Anime- und Manga-Sachen, die, von denen es da Überschwämme gab, so ganze Regale, wo nur irgendwelche Charaktere rumstanden in Plastikfiguren in verschiedensten Größen bis zu menschengroß. Und meine Mutter fand das alles total scheiße, ich durfte mir auch nichts kaufen. Und aber ich fand das irgendwie toll und bunt und daran erinnere ich mich zum Beispiel. Ja.
Ist witzig, ich durfte auch als Kind nicht solche Plastikwaffen und sowas haben, weil mein Vater aber eher so mit dieser DDR-Vergangenheit, glaube ich, auch so ein bisschen so Pazifist oder sowas war. Oder ich hatte mal auch so ein Spielzeug, wo so Killer drauf stand, das wurde mir dann auch weggenommen und sowas. Und ich wollte auch immer so Militärhosen und sowas haben, so als Jugendlicher. Und so durfte ich auch alles nie haben, so Camo-Zeug. Mittlerweile, im Nachhinein finde ich es eigentlich ganz witzig, dass mir das verboten wurde. Aber ja, jetzt habe ich auch so. Lukas, warst du mal in Japan?
Nee, und ich glaube, ich wäre da mit meiner Körpergröße auch gar nicht weiter aufgefallen. Bis jetzt hatte ich nicht die Gelegenheit dazu. Aber ich würde natürlich gerne mal nach Japan reisen. Ich teile ja dieses Urteil, dass Japan eins der wichtigsten Kinos ist, das wir eben so haben. Und auch die Popkultur hatte natürlich immer so eine gewisse Faszination, einfach weil sie so weit herausstach, oder? Ich glaube, das war so diese quintessentielle Kindheitserfahrung, dass das so ein wahnsinniger Kontrast war, der aber gleichzeitig auch noch so eine Nähe hatte. Also so was zivilisatorisch sehr weit fortgeschrittenes, hochtechnologisches, das jetzt nicht war, wie man hat das manchen anderen Kontinenten, Südamerika, Afrika zugeschrieben. Und diese Mischung aus Distanz und Nähe, die man dabei immer empfunden hat, war für mich als Kind gerade wahnsinnig reizvoll. Und da zumindest deckt sich die Erfahrung, auch ich habe dann irgendwie zum Beispiel Anime und sowas geschaut und von meinen Eltern dafür jetzt nicht Ärger bekommen, sondern dieses passiv-aggressiv-erziehende so, was guckst du denn da wieder für einen Mist oder so, war dann, wenn Pokémon lief, der Standardkommentar. Also ein Trauma, das ich bis heute
bewahrt habe. Die schreien immer so rum bei Sailor Moon. Meine Mutter, die schreien immer so. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, also diese Nähe und diese Distanz, weil das ist ja, also es gibt ja auch, weiß ich nicht, ich glaube, viele haben in ihrer Jugend oder so, vielleicht so in unserem Alter, Lukas, dann angefangen, so Murakami zu lesen oder sowas. Man hat immer so das Gefühl, irgendwie, man würde sich da zurechtfinden auf so eine Art in Japan, so weil Sachen vielleicht ähnlich sind wie im Westen, auch dass es diese Verwestlichung ja auch von Japan irgendwann gab. Und gleichzeitig oft, glaube ich, als Person aus dem Westen so das Gefühl, es ist ganz anders und man checkt es gar nicht so richtig. Und ich glaube, diese Faszination haben auf jeden Fall viele und natürlich bei und so das Aufwachsen mit Videospielen, mit Animes, die dann nicht, wie bei dir, Rüdiger, noch nicht da waren, sondern bei uns natürlich den ganzen Nachmittag nach der Schule auf RTL 2 liefen. Also ich glaube, so eine Faszination gibt's auf jeden Fall.
Ja, das bei mir, das gab's noch nicht. Da lief dann in der Zeit, wo ich dann Abi gemacht habe, da gab's dann schon die Privatsender und da lief aber dann vielleicht Raumschiff Enterprise, irgendwelche Folgen in Wiederholung oder sowas. Aber ich glaube, dass unser Bezug auf Japan, der ist natürlich aus bestimmten Gründen näher als auf andere asiatische Länder und gleichzeitig unterliegt es auch so ein bisschen einer Täuschung. Weil ich habe ja auch, ich war schon viel öfter als in Japan, war ich tatsächlich in China beziehungsweise Hongkong. Ich war auch schon mal in Taiwan, in Volksrepublik Shanghai und so und dann eben mehrfach in Hongkong. Und das ist schon so, dass es mir da ähnlich geht, wie das, was ihr gerade beschrieben habt, nämlich, dass man sagen kann, diese heute verwestlichte chinesische Kultur, in Taiwan war es ja schon immer und in Hongkong verwestlicht, das ist gewissermaßen das nächste Ferne. Es ist irgendwie was Eigenes und es ist was anderes gleichzeitig. Und diesen Widerspruch, den kann man auch ganz gut vermitteln, zumal sich ja diese ganzen Länder, wie auch die Japaner, an vor allem den USA oder insgesamt am Westen auch orientieren, gerade auch im Kino und oft auch in der Literatur. Die Japaner haben aber den einen großen Unterschied und das ist vielleicht eine Verbindung. Zum einen, dass die Japaner eine extrem hohe Wertschätzung für Deutsche haben. Das verbindet, glaube ich, speziell die Deutschen. Wir wissen auch, dass die japanische Armee des Kaiserreichs, also vor dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, dass die sich an der preußischen Armee in ihrem Aufbau und in ihren Drills orientierte. Und wir wissen auch, dass die Japaner, natürlich, sie waren mit uns, mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg verbündet. Sie sind das zweite Land, was neben Deutschland so ein bisschen ein Outcast war, international. Und sie werden nach wie vor in Asien viel mehr gehasst und mit Skepsis beäugt als jetzt die Deutschen in Europa. Aber selbst das gibt es. Also das ist, glaube ich, eine Erfahrung, eine Nähe, die wir teilen. Und mir ist es öfters passiert, auf so Aufenthalten dann nach der Schule, wenn man Sprachen lernen oder verbessern wollte oder überhaupt im Ausland war, dass Japaner ein besonderes Interesse hatten für Deutsche und sich gefreut haben, wenn sie einen Deutschen trafen. Und dann diese ganzen Erfahrungen, dazu diese Tatsache, die Atombomben, die natürlich Japan auf eine ganz bestimmte Weise auch versehrt haben, das japanische Land, also ganz nicht nur körperlich die vielen Menschen, die starben, sondern auch die Städte zerstört und einfach das Land traumatisiert, wie das Deutsche, glaube ich, nicht nachempfinden können. Das hallt nach, das hallt in vielen Filmen nach. Und Japan hat, scheint mir, politisch mehr Recht, sich auch als Opfer des Zweiten Weltkriegs zu betrachten, als es die Deutschen haben. Gleichzeitig ist es auch ein ganz klares Tätervolk. Wir wissen nicht nur aus dem Kino, auch von den Massakern, die Japan angerichtet hat und die auch etwas mit der japanischen Kultur zu tun haben. Das kann man auch kaum leugnen und die auch präsent sind. Ebenso die Gewalt präsent sind in ganz vielen Filmen, nicht nur bei Oshima. Und ich glaube, dass sich alle Regisseure extrem auseinandersetzen, noch viel mehr, als es vielleicht selbst in seiner politischsten Zeit das deutsche Kino tat, auseinandersetzen mit sich selber, mit auch ihrem eigenen Anteil an diesen japanischen schlechten Traditionen. Und das alles spielt eine ganz wichtige Rolle, glaube ich, wo wir Deutsche halb unterbewusst eine bestimmte Nähe und eine Verwandtschaft empfinden und uns irgendwie dafür mehr interessieren.
Ja, vieles davon ist aber natürlich bei Oshima halt besonders präsent, würde ich sagen. Und mein Vorschlag war ja auch, Oshima hier zu besprechen. Wir stimmen ja normalerweise ab. Diesen hier habe ich ausgewählt und ich bin sehr froh, auch jetzt über ihn gerade zu reden. Ich habe das Gefühl, zum einen, das klang bei Christian vorhin schon an, wird er sehr wenig gesehen. In Teilen noch. Also er ist natürlich auch gerade in Deutschland schlecht verfügbar. Das ändert sich jetzt am ehesten halt durch das Internet, sicher nicht durch deutsche Verleiher leider. Und außerdem habe ich das Gefühl, er wird auch oft so ein bisschen reduziert. Und zwar natürlich auf im Reich der Sinne, auf den großen Skandal, auf diese Darstellung von Sexualität und Gewalt und damit verbunden auch auf dieses Image des Skandalregisseurs, des Enfant Terrible. Und ich habe ja oft das Gefühl, das ist so ein Label, mit dem man irgendwie schwierige, komplexe Künstler sich so ein bisschen vom Leib hält, mit dem man die so neutralisiert, indem man dann so eine klare Schublade hat und so jedes Aufbegehren und jede Invektive wird dann so reduziert auf, ja, da wieder der halt. Und ich habe auch so das Gefühl, er ist gar nicht so wahnsinnig präsent im aktuellen Filmdiskurs. Also es gab wenig US-Kritiker, die sich für ihn stark gemacht haben, höchstens Jonathan Rosenbaum dann später, aber so Leute wie so das ganze Establishment der Kritik, sage ich mal jetzt, Leute wie Roger Ebert oder Vincent Canby oder so, haben ihn eigentlich selbst bei seinen zugänglicheren Filmen noch niedergewalzt. Und auch in Deutschland hatte ich nicht das Gefühl, dass viel über ihn geschrieben und publiziert worden ist. Es gab dann mal einen Text von Carsten Witte oder sowas und natürlich hier und da mal halt natürlich dann irgendwie diese Nachrufe, die dann 2013 alle erschienen sind, aber da scheint mir einfach ein ganz entscheidender Mangel zu sein und gerade diese Frühphase wird einfach gar nicht rezipiert und ich hoffe, das können wir hier im Podcast so ein bisschen zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten ausgleichen halt.
Genau, danke, dass du den mitgebracht hast auf jeden Fall und ich frage am Anfang ja immer auch so ein bisschen so, wann habt ihr das erste Mal von dem gehört und so weiter und das Witzige ist halt wirklich, ich habe das erste Mal von Oshima gehört, als du den vorgeschlagen hast für dieses Special und das zeigt halt schon, dass, also ich habe ja eh nicht so eine große Filmbildung wie halt viele andere und so weiter, deswegen kann ich auch von Leuten nicht gehört haben, die bekannt sind, aber es zeigt, glaube ich, trotzdem schon, wie so eine bestimmte Generation gar nicht so richtig weiß, wer das eigentlich ist und als ich dann diese Filme aber geschaut habe und ich vergleiche dann auch oft, über wen haben wir schon in Specials gesprochen, wem ähnelt er so ein bisschen und ich finde ihn am ähnlichsten zu Kubrick in der Art, okay, wie die Filme sich so ändern, also wie unterschiedlich die Filme alle auf mich gewirkt haben, wie viel Varianz da drin ist, wie viel Politik da auch drin ist, so, er hat natürlich in vielen anderen Sachen ist er ihm nicht ähnlich, aber ich hatte so das Gefühl, als ich das geguckt habe, dass ich, als würde ich so ein Werk von Kubrick entdecken, aber ich finde keinen Schlüssel, also ich finde nicht so ein YouTube-Video, 10 Sachen, die Oshima in all seinen Filmen macht, wo so ein Noob, auch wie ich, manchmal so reinkommt mal in sowas, sondern es gibt Filme, die haben kein Wikipedia-Artikel zum Beispiel, ne? Das war natürlich früher, gab es gar kein Wikipedia und so weiter, aber das sind so Sachen, wo man so merkt, dazu ist gar nichts geschrieben worden, dazu sehe ich nur da was. Also ich fand das ganz interessant, das jetzt so zu sehen, und ich habe diesmal stark das Gefühl, dass ich auch eher jetzt so eine Sichtung gemacht habe von ein paar Filmen, nicht von allen neuen, über die wir reden, und eher auch ein bisschen von euch lernen will, wie habt ihr das wahrgenommen, jetzt nochmal oder früher, und wie kann ich mich vielleicht nochmal diesem Werk nähern, weil ich das Gefühl habe, er ist schon sehr komplexer Regisseur. Rüdiger, du bist ja Kritiker, Filmemacher und so weiter. Schön, dass du nochmal da bist. Wir haben ja schon in Venedig gesprochen zusammen. Wann hast du das erste Mal von Ushima gehört?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass ich über ihn zuerst als Skandalregisseur gehört habe. Und zwar eher so als Kind. Also ich kann meinen Eltern danken, dass sie relativ liberal waren im Sinne von, was ich sehen durfte und was ich lesen durfte. Und ich weiß, und das kann sogar gewesen sein, so kurz nach dem Skandal mit Im Reich der Sinne oder Im Reich der Leidenschaft, diesen beiden aufeinanderfolgenden, sehr sexuell expliziten Filmen der späten 70er Jahre. Ich weiß nicht genau, wann die nach Deutschland kamen. Also die haben ja, glaube ich, 77 und 78 als Produktionsjahre. Das kann ich auch gleich nochmal nachschauen. Ist auch egal. Also dabei, wir hatten...
Naja, im Reich der Leidenschaft war ja, also 76 dann auf der Berlinale halt tatsächlich. Das war ja der große Skandal.
Ach so, dann sogar 76, dann weiß ich nicht mehr, wann die ins Kino kamen. Also dann muss das, vielleicht war das dann auch später, dass nochmal drüber berichtet wurde. Also meine Eltern hatten den Stern, der damals vor allem für seine Fotos natürlich sehr berühmt war und toll war. Und wenn man dann so 10, 11, 12 war, dann hat man solche Sachen auch durchblättert nach barbusigen Frauen, sagen wir mal so. Und das ist sicherlich ein Punkt gewesen. Und ich weiß einfach, dass es irgendwas mit Im Reich der Sinne oder Reich der Leidenschaft, ich weiß nicht mehr, eins von diesen beiden Filmen, dass ich da Bilder gesehen hatte und dann irgendwie auch diesen Namen kannte. Und dann der nächste Schritt und auch der erste Film, den ich von ihm ganz bestimmt im Kino gesehen habe, weil so viel habe ich gar nicht später im Kino gesehen, das ist natürlich Merry Christmas, Mr. Lawrence. Das war dann schon zu einer Zeit, da wusste ich schon, wer David Bowie war. Ich denke, der muss 83 oder 84 dann nach Deutschland gekommen sein. Und da wusste ich, wer David Bowie war. Ich wusste nicht, wer Sakamoto war und Kitano natürlich auch nicht. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da reingegangen bin. Vielleicht auch aus diesem besagten Interesse für Japan. Und ich weiß aber ganz genau, wie was für ein beeindruckender Film das war und einer, den ich nicht verstanden habe und toll fand und wo man dann auch nicht genau weiß, was man jetzt von allem, was da so geschildert wird, sowohl die Gewalttätigkeit, der Sadismus, auch die Küsse zwischen Männern, was man davon halten soll. Und insofern ist das aber natürlich genau das, was gute Filme vermögen, nämlich einen starken Eindruck zu hinterlassen und einen mehr zu irritieren, was dieser Film dann auch bei mir geleistet hat. Und das ist eine tolle, große Filmerfahrung. Und die erste richtige, da war klar, Ushima, das ist ein Regisseur. Und dann wusste ich schon Im Reich der Sinne. Von allem anderen wusste ich nichts.
Lukas, wie war's bei dir?
Das ist ja ein bisschen traurig. Das ist dann ja leider einfach durch die Zeit selten an Kinogeschichten gebunden. Das sind ja auch nicht Sachen, die wahnsinnig oft wieder aufgeführt worden sind oder so. Das heißt, meine erste Begegnung war tatsächlich auch Im Reich der Sinne, aber von einer Asia Erotic Collection, auf der diese beiden Filme waren. Das heißt, man hat dann diese Überschneidung von Arthouse-Kino und Erotikfilm genutzt, um das Ganze zu verkaufen. Ich wusste davor natürlich schon, wer Ushima war, im Sinne von, oh, das ist ein Name, der immer wieder fällt. Jemand, der in Bezug zu Godard und Buñuel gesetzt wird. Jemand, der Leute inspiriert, der auch Kritiker begeistert und so. Und das war dann meine erste Begegnung, sehr unspektakulär, zu Hause auf dem Blu-ray-Player sogar schon. Aber das tut ihm ja keinen Abbruch. Das sind ja Filme, die sich in Teilen zumindest ihre irritierende Wirkung, ihren Schock, jetzt nicht im vollen Maß, aber zumindest in Teilen, dann auch über die Pornografisierung der Gesellschaft, über einen sehr viel größeren, umfassenderen Liberalismus hinweg bewahrt haben. Und ich glaube, von da an war ich immer fasziniert von der Frage, okay, was hat dieser Mensch sonst so gemacht? Und ja, wie schon beschrieben, es ist lange daran gescheitert, dass es relativ schwer verfügbar war. Und jetzt, wo der Criterion Channel aus den USA besser zu beziehen ist, habe ich das meiste, was er so in seiner Karriere machen konnte, da nachgeholt. Und anderes habe ich dann eben andersweitig entdeckt, wie man heute eben so Karrieren nachholt und sich vor Augen führt. Also
ja, wie so ein wahnsinniger Detektiv mit irgendwelchen Linien und Sachen an so einem Whiteboard, wo man ist, okay, das habe ich gehört. Da ist übrigens der Katz Discord, ist da wirklich unser Freund, weil da sind immer die Profiler und die wissen genau, so, wo welcher Film ist. Ja, der ist gerade bei irgendwie Mubi Brasilien mit einem VPN, kann man den gerade gucken, so ungefähr. Ja. Aber bei Oshima muss man wirklich sagen, es war sehr angenehm. Es ist ja nicht so richtig offiziell möglich, aber man kann ja den Criterion Channel aus Deutschland auch beziehen, wenn man sich per VPN einmal angemeldet hat. Dann kann man da die Sachen gucken und da ist fast alles, aber da sind sehr, sehr viele Filme von ihm, erstaunlich viele, auch in super Qualität erhalten. Das fand ich dann schon recht beeindruckend. Also da kann man die auf jeden Fall nachholen, sonst wird es schwierig, daran zu kommen.
Na, es gibt in Deutschland ein paar Blu-rays, wie schon beschrieben. Es gibt ein paar DVDs von okayer Qualität, die alle bei Alive erschienen sind. Da kann man sich schon irgendwie eindecken. Es ist halt nicht wahnsinnig preisgünstig und es gibt immer bessere Möglichkeiten.
Ja. Und wir machen es diesmal so, dass wir hauptsächlich über neuen Filme sprechen und nicht wie sonst die dazwischen auch so in Zwischenschritten noch erwähnen, weil ihr vielleicht auch noch was dazu sagen könnt, weil sonst wird das einfach viel zu viel. Wir machen so, dass wir hauptsächlich über neuen sprechen und in den Besprechungen ihr natürlich aber andere Filme auch erwähnen könnt und wir uns offen halten, so schön für in so ein paar Jahren vielleicht. Also ich denke wirklich so, ja, in 5 Jahren oder so können wir vielleicht nochmal eine Folge zu Oshima machen mit den anderen Filmen. Halten wir uns einfach mal so ein bisschen offen. Aber ich glaube, die Frage oder besser gesagt, die Antwort, auf die wir alle warten, kann nur auf diese Frage gegeben werden von Lukas Bawenschik. Lukas, wer ist denn Nagisa Oshima überhaupt?
Ich werde es mal mit einer Einführung probieren. Ich würde sagen, Oshima war der große Solitär des japanischen Kinos. Einer seiner ersten und wichtigsten Independent-Filmemacher, ein Mann, vor allem definiert von allem, was er nicht war und sein wollte. Ein ganz langes Interview, fast 2 Stunden mit Akira Kurosawa, beginnt er mit dem größten Lob, das ihm zur Verfügung steht. Ich habe sie immer für einen sehr untypischen Japaner gehalten, denn nein, er wollte kein Japaner und auch nicht Teil des japanischen Kinos sein. Er stand immer politisch links, aber haderte mit jedweder Orthodoxie. Feinde macht er sich eigentlich überall, über alle Fraktionen hinweg, bei Zensoren genauso wie bei Libertins. Zunächst in Japan, später dann auf dem ganzen Erdball. Oshima wurde am 31. März 1932 in Kyoto als Sohn eines Regierungsbeamten und, das finde ich irgendwie besonders schön, eines experimentellen Fischfarmers geboren, der gerade als er 6 Jahre alt war, dann leider starb. In seinem Nachlass entdeckt er sozialistische, kommunistische Literatur, die wurde aber nie im Haushalt besprochen, sondern war so versteckt, so ein kleines Geheimnis. Bis zum Abschluss seines Studiums bewohnte er dann mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester die dem Vater zugeteilte Dienstwohnung. In seiner Jugend ist diese sehr kleine Familie arm und Oshima oft krank. Er kann trotzdem später an der sehr prestigeträchtigen Universität in Kyoto studieren, Rechts- und Politikwissenschaften, aber mit eher mäßigem Interesse. Er interessiert sich eher für Theater und vor allen Dingen für linken politischen Aktivismus. Und man muss das vielleicht so ein bisschen historisch einordnen. Japan bekommt das, was bei uns 68 war, früher als viele andere Nationen, weil sich all diese Fraktionen, Sozialisten, Kommunisten, studentische Aktivisten, die Arbeiterbewegung, gerade in den späten 50ern und frühen 60er Jahren zusammenschließen gegen den Vertrag über die gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten, AMPO-Vertrag im Japanischen, manchmal auch ANPO, das wird beides benutzt. Und das war so das bündelnde und das zentrale politische Ereignis dieser Zeit für die politische Linke. Der Erfolg war mäßig, das Ganze wurde auch gegen massive Demonstrationen ratifiziert. Und ich glaube, auch deshalb handeln diese Filme in dieser frühen Phase bei Oshima sehr oft vom Scheitern der Revolution. Über den Aktivismus der 50er Jahre gelangt Oshima dann zum Kino, das für ihn am ehesten zuerst leider nur ein Werkzeug ist. Genau wie viele andere Filmemacher dieser japanischen neuen Welle, die um diese Zeit beginnt, als Werbekampagne erst in Anlehnung an die Nouvelle Vague in Frankreich. Also Leute wie Seijin Suzuki oder Shohei Imamura. Genauso wie die war er kein klassischer Cinephile. Er fängt 1954 als Regieassistent bei den altehrwürdigen Shojiko Studios an, bei denen auch zum Beispiel Ozu seine Filme produziert hat. 1959 erscheint sein Langfilmdebüt, neorealistisch angehaucht, Stadt der Liebe und Hoffnung. Für Shojiko dreht er dann noch 4 Filme. Erst das ungemein erfolgreiche Generation-Porträt, nackte Jugend, über das wir gleich auch reden, den im weitesten Sinne Gangsterfilm, Das Grab der Sonne und Nacht und Nebel und Japan. Wegen dem dreht er dann für sie keine weiteren Filme. Das Studio zieht den Film nach 4 Tagen zurück, angeblich wegen mangelndem finanziellen Erfolg. Aber hinter den Kulissen munkelt man alles Mögliche und Oshima macht sich selbstständig und hegt noch lange einen Groll. Er beschimpft selbst bei seiner Hochzeit 61 noch das Studio unglaublich wüst. Er heiratet die Schauspielerin Akiko Koyama, die in vielen seiner Filmen dann später zu sehen ist, noch bis in die 70er Jahre hinein. Und diese Phase von 59 bis 62 würde ich am ehesten als so eine Art kreative Explosion beschreiben. Hier entsteht ein ganz großer Teil seines Werks. Er bekommt dann irgendwann Anfang der 70er nach Filmen wie Die Zeremonie und Kleine Sommerschwester immer mehr Finanzierungsprobleme. Da bricht natürlich auch das Studiosystem in Japan zusammen und viele der Kinos schließen. Das ist auch ein Teil des Problems. Und er entkommt dem, indem er international wird, indem er sich mit Produzenten, wagemutigen Produzenten aus Frankreich wie Anatole Dumont oder aus Großbritannien wie Jeremy Thomas zusammenschließt. Und zwischen 72 und 99 entstehen dann noch gerade mal 5 Spielfilme. Deshalb konnte logischerweise Rüdiger in seiner Kindheit und Jugend dann auch gar nicht mehr so viel im Kino sehen. 76 erscheint Im Reich der Sinne, 78 Im Reich der Leidenschaft, 83 Merry Christmas, Mr. Lawrence, 86 Max Mon Amour und 13 Jahre später dann Gohato. Ich versuche jetzt so sein ästhetisches und sein politisches Projekt ganz kurz zu fassen und ich würde sagen, da muss man am ehesten zu dem Begriff, den er auch immer wieder selber genommen hat, greifen: Negation. Die Ablehnung bestehender Methoden, bestehender Ordnung, Ablehnung von Japan und seiner Geschichte, die Ablehnung der japanischen Identität, die Ablehnung auch der japanischen Filmemacher ganz massiv und ihrer Stagnation, Lamoyanz, dem Konservativismus, ihrer Nostalgie für den Feudalismus, dieser Sorge vor der Veränderung, das war alles, was er ihnen vorwurf. Und er versuchte auch lange, das ästhetisch umzusetzen, indem er diese Standardbilder des japanischen Kinos vermeiden wollte. Also zum Beispiel Menschen auf Tatami-Matten, das war ihm ganz wichtig. Oder es gibt einen Text aus den frühen 70er, in dem er beschreibt, wie er vorher in den Dreharbeiten von Nackte Jugend versucht hat, kein Grün zu filmen. Weil er sagte, das wäre verführerisch, diese Landschaft, das nimmt einen ein für das Land und seine Schönheit und auch zum Beispiel den Himmel nicht, den blauen Himmel sollte man nicht filmen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an so spätere Keuschheitsgelübde wie so das Dogma-Manifest oder sowas. Und in diesen Aufsätzen, die er früh für verschiedene Publikationen schreibt, setzt er sich vor allem vor den Modernismus ein und beschreibt die Aufgabe des Künstlers als permanente Selbstnegation. Er lehnt eine starre, gleichbleibende Form ab und plädiert eher für so diese stetige Neuerfindung des Selbst und des Kinos, um immer eine Spannung zwischen den herrschenden Zuständen und sich selbst zu schaffen. Also so eine permanente Revolution im Kleinen. Und so ist ein Werk, wie Christian auch am Anfang schon angedeutet hat, so ein ewiges Hakenschlagen. Auf einen Schwarz-Weiß-Film kommt einer in Farbe, nach einem mit langen Plansequenzen kommt einer mit 2000 Schnitten wie Violence at Noon, auf Standardformat folgt Scope, bei Filmen wie Der Junge oder Stadt der Liebe und Hoffnung könnte man Oshima für Neorealisten halten, in Tagebuch eines Diebes aus Shinjuku oder Die Rückkehr der drei Trunkenbolte schafft er so ganz abstrakte Traumwelten, die mehr so Denkprozesse visualisieren, als wirklich irgendeinen Formbezug zur Wirklichkeit noch zu haben. Und auch die Produktionsprozesse bei ihm variieren total, während er manchmal fast diktatorisch vorgeht, ist er an anderer Stelle jemand, der sagt, hey, wir arbeiten alle zusammen, ich habe kein Drehbuch gemacht, jeder bringt sich ein, jeder steuert seinen Teil bei. Seine Figuren, würde ich sagen, sind junge Außenseiter, Verbrecher, Perverse, Paria und Menschen vor allen Dingen, die eben selten zur Identifikation einladen. Ihre Leben sind voll von Betrug, Diebstahl, Erpressung, Vergewaltigung, Mord. In Oshimas Werk entsteht so eine ganz klare Beziehung zwischen Verbrechen und Verbrecher, Künstler und Kunst, Aktivist und Aktivismus, die alle so gemeinsam am Rand der Gesellschaft stehen und sich geltenden Normen widersetzen. Er sagt auch, einen Film zu drehen ist in dieser Welt ein krimineller Akt. Verbrecher sind für ihn Rebellen und Verbrechen sind die Rebellion der Ohnmächtigen gegen die Übermacht der herrschenden Gesellschaft. Und einige Themen bleiben ihm seine ganze Karriere lang erhalten. Die Unterdrückung der ethnischen Koreaner in Japan ist ihm ganz wichtig nach so einer Koreareise Anfang der 60er. Dadurch auch die Kolonialvergangenheit des Landes, die Schuld der Kriegsgeneration, die sexuelle und politische Emanzipation, die beim oft sehr eng zusammengedacht werden. Das Scheitern aber auch natürlich von Revolutionen. Und obwohl man das so leicht aufzählen kann, würde ich sagen, ist überhaupt kein Themen- und Problemfilmregisseur, sondern immer einer, der extrem stark über Form, Stimmung, über Experimente, über Leidenschaft und Zweifel funktioniert. Ein Rebell eigentlich noch gegen die eigene Rebellion. Und seine Inspirationsquellen waren dabei oft wahnsinnig oft reale Ereignisse. Viele seiner Geschichten nimmt er so direkt von den Titelseiten. Filme wie Junge oder Tod durch Erhängen sind inspiriert von Ereignissen, die in Medien und Öffentlichkeit wahnsinnig breit diskutiert wurden davor. Und selbst sowas wie die Unglaublichkeiten von dem Reich der Sinne basiert noch auf realen Ereignissen. Das ist ja auch mehrfach verfilmt worden. Mit fortschreitendem Alter, das sollte man vielleicht zum Abschluss noch erwähnen, entdeckt er dann noch eine andere Bühne für sich. Gerade ab den 80er Jahren ist er vor allen Dingen eine TV-Persönlichkeit, hat viele TV-Talk-Formate, tritt überall so als das, was man in den USA so als Pundit bezeichnet, irgendwie auf. 1996 erleidet er dann einen Schlaganfall. Seinen letzten Film, 99, dreht er vom Rollstuhl aus. Ein allerletztes Projekt, ein Biopic mit dem Namen Hollywood Zen über das Leben der Schauspielerin Sesu Hayakawa, wird nie fertiggestellt. Zuletzt arbeitet er dann vor allen Dingen als Übersetzer von Autoren wie John Gray. Und er wird dann aber über die Zeit vor allen Dingen halt auch noch ein wichtiges Vorbild für viele Independent-Regisseure. Takashi Miike, einer der bekanntesten, der ihn immer wieder als Bezugspunkt nennt. 2013 stirbt er dann und ich hoffe, wir können ihn jetzt über die nächste Zeit, über diesen Podcast hinweg ein wenig auch wieder auferstehen lassen.
Wow, vielen, vielen Dank für diese.
Ich merke immer erst danach, dass es so lang war, das tut mir leid.
Toll, nee, ich find's, also gut, ich war nur so 10 Minuten, aber es war auch, also ich, wo du das immer alles auch herholst, ich bin da richtig so begeistert immer davon, wenn ich das so höre, denke ich so, wow,
mich
weil
freut
ich denke,
deine Freude
ich ja auch
darüber
so.
Auch jedes Mal sehr, Christian, also.
Ich guck ja auch nach, wer das so ist und denke nur, toll, aber man merkt schon oder allein daran, wie vielschichtig das Werk ist. Ich habe mich gefragt, ach, du hast es vorhin gesagt, so, warum ist er nicht so richtig verewigt im Kanon, vielleicht auch so der aktuellen Filmkritik oder so, liegt es vielleicht daran, dass er,
oder?
Ja, dass er nicht so diese eine Sache hat und halt 100-mal gemacht hat, also dass man sagen kann, Hiroshima ist ja immer der und dann, aber er war eben sehr wichtig und deswegen ist es so. Rüdiger, hast du eine Idee?
Ja, ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Also die eine Tatsache ist die, dass er ja auch, wie schon gesagt wurde, Rebellion gegen die eigene Rebellion, also dass er in mancher Hinsicht einfach widersprüchlich ist und entsprechend nicht leicht einzuordnen. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel, also war ja interessant. Lukas hat sich, ich finde das auch alles toll, was du gesagt hast. Ich stimme dem auch zu. Du hast dich so ein bisschen bedeckt gehalten, jetzt Namen zu nennen, an die er dich erinnert. Also Godard Bonuel. Genau, Godard Bonuel. Das finde ich auch. Ich finde auch so den japanischen Godard schon mal eine ganz gute Formel. Und gleichzeitig, Christian hat Kubrick genannt, das wird er vielleicht nochmal erläutern, weil da wäre ich tatsächlich weniger drauf gekommen. Godard finde ich ganz treffend und gleichzeitig denke ich dann, naja, er hat jetzt das Kino als Form eigentlich nicht so erfunden, neu erfunden, wie Godard das gemacht hat. Das ist auch schwer. Godard ist schon ein spezieller Fall. Bonuel finde ich auch so als ganz gute Referenz, weil diese Aggression, diese ständige Aggressivität, die auch nicht nur eine politische ist, sondern eine kulturelle, gegen das eigene Herkommen, gegen die Länder, aus denen man kommt, also in dem Fall vor allem eine bürgerliche Kultur Europas bei Bonuel und bei Oshima eben die vielleicht auch bürgerliche, jedenfalls japanische Mittelklasse-Kultur. Das finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Was ich etwas stärker machen würde noch als Referenz, was die Form angeht, weil das Interessante ist ja, wenn du sagst, die Negation von allem ist so das Leitmotiv, dann ist die Frage, ob er auch die Form immer negiert. Da bin ich mir weniger sicher. Ich glaube, dass er auch überraschenderweise ja auch so manches von den Amerikanern lernt und seine, vor allem diese frühen Filme in diesem fantastischen Periode, wo er eigentlich, muss ich nochmal durchzählen, innerhalb von 4 Jahren, glaube ich, 7 Filme dreht, 59 bis 62, das sind auch sehr gute Filme. Es sind vielleicht auch die Filme, die dauerhaft bleiben neben so Solitären, die dann später noch kommen. Das sind Filme, die stark von Amerika, scheint mir, beeinflusst sind. Vom damaligen, auch neuen Hollywood, eigentlich schon im Kino des absterbenden Hollywood-Studiobetriebs. Also sowohl von Filmen, wie man das jetzt von Elia Kazan kennt und diese ganzen so James Dean und ähnliche Rebellionsfilme. Man könnte auch an John Huston denken. Und natürlich ist das auch so ein bisschen, es ist gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit dieser amerikanischen Kultur, die nicht einfach aufgenommen wird und positiv konnotiert und gegen das japanische Gesetz wird. Ganz im Gegenteil. Er war eben politisch Kommunist und er versucht auch immer so kleine Zeichen der Rebellion zu setzen und sei es auch nur, dass zum Beispiel in Nackte Jugend wir relativ am Anfang erstmal einer Demonstration kurz zuschauen, der kommunistischen Partei. Ich denke, dass er dann sicherlich so, wie soll man sagen, also der ist ein Regisseur, der, denke ich, ein Bilderstürmer ist und immer wieder eben, wie du es beschrieben hast, weil er sich selbst in Frage stellt, auch den Leuten, die vielleicht mit ihm eine Weile mitgehen möchten, dann kurze Zeit später auf die Nerven geht und sich gegen die selber wendet.
Wie Godard.
Und das zählt, ja, wie Godard. Und das zählt dann auch für die Filmkritiker. Denn was ich zum Beispiel auffällig finde, es sind diese wichtigen, leider habe ich da keine Zeit gehabt, das jetzt nochmal neu zu lesen in der Woche vor der Berlinale, aber diese Schriften, die glaube ich ganz wichtig sind, sowohl zur Selbstbestimmung wie für seinen Kinobegriff, wie auch als Kritik an anderen oder auch Lob anderer Filmemacher, die sind glaube ich sehr wichtig, die sind auch auf Deutsch übersetzt und antiquarisch findet man das sicher manchmal noch, dieses Buch, das heißt, glaube ich, auf Deutsch Im Namen der Freiheit oder so, ja, du hältst das jetzt rein, genau. Das ist ursprünglich bei Hansa erschienen und deswegen habe ich tatsächlich mal nachgeguckt und das ist dann schon ganz bemerkenswert. Es gab ja, und viele von uns kennen sie noch, mindestens aus dem Antiquariat und weil es bei älteren Leuten rumsteht, diese blaue Reihe Hansa. Der Filmregisseure, wo ganz viele Klassiker von der Stummfilm-Ära bis zur damaligen Gegenwart der 70er und der 80er Jahre behandelt wurden in einer monografischen und sehr liebevollen Form von so Doyens der Filmkritik der dieser Zeit. Und eben erwähnter Carsten Witte schreibt da auch Aufsätze und alles. Gut, und in dieser Reihe, in der selbstverständlich Kurosawa und Ozu vorkommen, kommt Oshima nicht vor. Das heißt, es war ihnen damals offenbar nicht, es schien irgendwie nicht wichtig zu sein oder nicht relevant oder man hat so eine Skepsis dem gegenüber. Und der gleiche Verlag bringt aber Oshimas Schriften heraus. Und das ist so ein Paradoxon. Und ich glaube, dass der Oshima jemand ist, der einfach auch ein Solitär sein wollte. Und in dem Sinn auch überhaupt keinen Wert. Und je älter er wurde, umso weniger. Also wie Godard Wert darauf gelegt hat, in Bündnissen und Parteizusammenhängen, sei es auch nur künstlerische Parteien, sich irgendwie zu verorten. Er hat also was gegen die Bequemlichkeit gehabt. Und er hat viel mehr als viele andere sich riskiert. Und ein Risiko geliebt, auch ein ästhetisches, ein geschmackliches Risiko. Das ist, glaube ich, was durchgeht. Deswegen ist es auch keine Kritik an Oshima, wenn man sagen würde, dass nicht jeder Film gelungen ist oder dass nicht jede Szene und jeder Gedanke in einem Film gelungen ist und dass er jemand ist, wo man auch so eine ganz anders so eine Unsicherheit spürt. Gleichzeitig, das ist vielleicht der letzte Punkt, den man jetzt erwähnen sollte, im Gegensatz zu den beiden anderen, wie mir scheint, großen drei dieser Periode der unmittelbaren Nachkriegszeit, also Ozu und Kurosawa, ist der Oshima jemand, der viel stärker ein Interesse hat für die Wirklichkeit, die Außenwirklichkeit, für das Empirische des Kinos, für einfach sinnliche Erfahrungen, fürs Abbilden des Außen. Das tut Kurosawa manchmal auch, aber er zieht sich dann auch schon immer wieder auch zurück in feststehende Settings und seines historische Settings, wie in seinen bekannten Samurai-Filmen. Während der Ozu halt jemand ist, der immer Filme in Häusern dreht, in Familienverhältnissen, in ziemlich festgefügten, auch klar umrissenen Räumen. Und natürlich gibt es auch Szenen, wo er draußen ist und so, das ist schon klar. Aber das ist so der prototypische Ozu-Film ist halt einer, der drinnen stattfindet. Und wo wenige Menschen viel miteinander reden. Und bei Oshima wird nicht so viel geredet, auch schon manchmal, aber da bewegen sich die Menschen immer wieder aus diesen Innenräumen raus. Und sie sind vor allem in Bewegung. Und das scheint mir wichtig und das scheint mir diese Filme auch, du hast es erwähnt, Lukas, den Punkt müssen wir, glaube ich, stärker machen, dass er doch eine geheime Wahlverwandtschaft hat, auch zu den Italienern, zum Neorealismus, also zu Rossellini und dann auch zu Antonioni. Das sind, glaube ich, so, und in der Art der Provokation vielleicht auch zu Visconti. Das sind so ein paar Punkte, die man da finden kann, scheint mir.
Was ich sagen wollte zu diesen Raumkonstruktionen, was ich ganz spannend finde, ist, dass es ja bei ihm selten nur ein Entweder-Oder ist, sondern dass auch oft so eine komische Gleichzeitigkeit, so eine Möglichkeit zur Verwandlung halt existiert. Also dass wir zum Beispiel in einem Film wie Nacht und Nebel in Japan am Ende der Nebel den Innenraum fällt, so die Welt von draußen so nicht ausgesperrt bleibt. Ich glaube, das ist ja so, er hat ja manchmal dieses Abrutschen ins Surreale, in diese Traumwelten fast, aber die Wirklichkeit lässt sich im Film für ihn nie ganz verdrängen. Die kommt immer auf die eine oder andere Weise zurück. Sei es, wenn plötzlich dokumentarische Elemente in diese Filme andringen und dann eine 20-minütige Diskussion unter Intellektuellen geführt wird, die halt einfach bei irgendeinem Abend mitgefilmt worden ist oder so. Und das finde ich halt irgendwie was ganz Spannendes, dass so diese Sicherheit der Trennung nie da ist. Also ich denke zum Beispiel auch sowas an wie Tod durch Erhängen, wo man in diesem sehr geschlossenen, theaterhaften Raum ist und plötzlich steht man draußen mit allen Leuten und das scheint irgendwie trotzdem noch derselbe Raum zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Ozu und Kurosawa, auch Kurosawa, der ja manchmal im wahrsten Sinne des Wortes in Träume eintaucht, was da nicht so eine starke Präsenz hat.
Mal loslegen langsam. Neun Filme haben wir auf jeden Fall auf der Liste. Ich nenne sie einmal kurz, dass sie genannt sind. In ihren englischen Titeln jetzt einfach mal nur. Cruel Story of Youth, Night and Fog Over Japan, A Son's Burial, Death by Hanging, Boy, The Man Who Left His Will on Film, In the Realm of the Senses und Merry Christmas, Mr. Lawrence und Tabu. Nee, wie heißt der auf Englisch? Auch Tabu, ne? Ich würde jetzt mal sagen, ihr könnt alles, was ihr zu diskutieren habt oder was wir zu diskutieren haben, natürlich auch anhand der Filme machen. Und den Anfang macht bei uns der zweite Film von Oshima, Nackte Jugend oder Cruel Story of Youth auf Englisch von 1960, ein Liebesfilm, ein Gangsterfilm vielleicht. Es geht um Masoko, die wir am Anfang des Films sehen, wie sie per Anhalter so durch die Stadt fährt und der Mann, zu dem sie ins Auto einsteigt, versucht sie zu vergewaltigen. Sie wird dann aber von Kiyoshi gerettet, der so ein bisschen Kleinkrimineller ist, mit dem sie dann eine Beziehung anfängt, aber diese Beziehung startet eigentlich auch damit, dass er sie auch vergewaltigt und dass sie dann immer mehr Zeit miteinander verbringen, sie sich abgrenzt von ihrer Familie und sie das dann spielen. Also sie versuchen durch diesen Scam, dass sie immer bei anderen Leuten ins Auto einsteigt und er dann ankommt und die ausraubt, quasi Geld zu verdienen. Also in dem, was ihr vorher passiert, das wird dann von ihnen so reenacted eigentlich und das kann natürlich nicht sonderlich positiv enden, auf jeden Fall in diesem Film bei Oshima. Lukas, wie findest du den? Und ich tippe mal, du hast ja auch seinen Erstling wahrscheinlich geguckt.
Genau.
Wie unterscheidet er sich vielleicht?
Naja, der erste wurde damals stark als Tendenzfilm bezeichnet und ist noch sehr viel offener mit seiner politischen Botschaft als dieser vielleicht. Also beim ersten merkt man ja, dass dieser ganze Konflikt darauf zugeschrieben ist, dass klar wird, es kann keine Liebe zwischen den Klassen geben. Die Unterschiede da sind immer getrennt. Und dieser Film bricht das ja alles auf, macht das komplexer, sagt uns, dass alle auf gewisse Weise Täter und Opfer sind, dass das keine klaren, festen Kategorien sind. Und wir haben ja hier wirklich so Wellen, in denen sich abwechseln Leidenschaft und Zärtlichkeit und Gewalt. Das ist ja ein Rhythmus, den wir aus solchen Filmen Amour Fou in irgendeiner Weise ja oft kennen. Nur wird das hier so, ja, es passiert quasi neben dem Politischen. Also man ist am Anfang bei dieser Demonstration und es geht eher in diesem Film, würde ich sagen, um die Frage, wie das Politische sich im Lebensgefühl, in der tatsächlichen alltäglichen Erfahrung widerschwenkt, wie man leben möchte. So diese Frage, was bedeutet das, wenn man tatsächlich irgendwo auf den Straßen ist und nicht irgendwie abstrakt als theoretisches Gebilde. Und ich glaube, ich hadere in Teilen mit diesem Film, weil er das, was so diese klassischen amerikanischen Jugendfilme geben, nicht bieten kann. Also das ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei ja, all diesen Filmen aus den 50ern in schönem Technicolor, wo man dann Helden hat, mit denen man sich identifiziert, sondern es ist so eine weite Distanz. Und den spannendsten Moment, den ergiebigsten Moment dieses Films, finde ich eigentlich diese Szene in dieser kleinen Arbeiterklinik, in der eine Abtreibung vorgenommen worden ist und zwei Generationen so parallel geschaltet werden. Wir haben da einerseits die Generation von Makotos Schwester, die so einer älteren Generation angehört, deren Revolution schon gescheitert ist, die sich jetzt mit dem Leben arrangieren wollen und die vor allen Dingen immer sehr diszipliniert waren, die sich entsagt haben. Und auf der anderen Seite eben diese Generation von Hedonisten, die wir jetzt vorgeführt worden bekommen, die halt alles tut, was man nicht tun soll und die bei den Eltern anstößt. Und dieses Nebeneinander und dieses so durch Wände hindurch, die zwischen einem bestehen, sich widersprechen, das fand ich einen sehr spannenden Moment tatsächlich.
Ja, genau, Nackte Jugend. Ich habe doch teilweise dann auch einen anderen Film gesehen. Und zwar deswegen, weil für mich erstmal muss ich sagen, dass ein Frauenfilm ist, wo wirklich die Frau ganz klar im Zentrum steht und auch ihre Schwester und noch eine andere Frau eine wichtige Rolle spielt. Es geht hier also schon um weibliche Selbstbestimmung. In einem Land, da muss man aber auch nicht zu viel über Japan reden, weil das gilt genauso für Deutschland, für die ganze Nachkriegszeit um 1960, der Film ist 1960 gedreht, Frauen waren unterdrückt. Frauen waren nicht sexuell, durften sich sexuell nicht selbstbestimmt verhalten. Und hier geht es darum. Hier wird eigentlich sehr schnell und mehr en passant mit der Moral und den Tabus der japanischen Gesellschaft nach dem Krieg, es ist 15 Jahre nach Hiroshima, wird abgerechnet. Und wir erleben eben auch, dass die ältere Schwester von der Hauptfigur Makoto, dass die eine Liebesbeziehung schon hatte, die auch nicht erlaubt war und immer noch zu diesem Lover, der ist inzwischen Arzt geworden, zu diesem Ex-Lover Kontakt hat und eigentlich das immer auch noch ihre große Liebe ist. Also wir erleben genau diesen Konflikt zwischen einer sozialen Disziplinierung und dem, was sozial gewollt ist, und der Leidenschaft. Amour fou finde ich ein ganz wichtiges Stichwort. Es ist eine Amour fou Geschichte. Die jüngere Schwester, Hauptfigur, nimmt sich eben was, was die ältere dann sich nicht getraut hat. Denn die zieht mit diesem Typen zusammen. Ich glaube auch, das ist interessant, wie man Filme sieht, weil ihr habt gesagt, sie wird, oder du hast gesagt, sie wird vergewaltigt beim ersten Mal, wo die Sex haben. Mhm. Für mich war das weniger klar. Es wird ja auch nicht gezeigt. Das ist klarerweise zensurbedingt so, dass man expliziten Sex nicht sieht. Es wird schon sehr viel angedeutet, viel nackte Haut sieht man, aber manches bleibt ausgespart. Es ist klar, dass deren Beziehung eine gewalttätige ist, aber die geht auch auf gewissermaßen auf beide Seiten zurück. Und man kann hier nicht mit heutigen Begriffen, heute klingt das, was, heute ist der Begriff der Vergewaltigung ein ganz klar umrissener und auch ein tabuisierter. Das kann nicht richtig sein. Diese Art von gewalttätigem Sex, den die haben, wo ein bisschen halb zog es sie, halb sank sie hin, mehr vielleicht das Motiv ist, wo man sagen muss, das ist nicht negativ konnotiert. Sie ist nie ein Opfer, scheint mir. Sie ist höchstens dann ein Opfer, wenn sie von ihrem Freund de facto gezwungen wird zur Abtreibung. Das ist noch eher der Moment. Aber die Sexualität, die wählt sie. Und es ist auch eine Form von immer selbstbestimmt, auch wo sie sich ihm verweigert. Und mir scheint auch, dass die Abhängigkeit zwischen beiden schon eine Liebesabhängigkeit ist, keine gewalttätige. Also auch der Typ, der Freund, wie heißt der, Kiyoshi, der ist im Vergleich zu seinen Jungsfreunden ein zärtlicher, ein intimer, ein, wenn man so will, weicher, schwacher, der auch in dieser Jungsgemeinschaft eigentlich eben nicht so sein darf, so weich sich geben darf, aus sozialen Gründen, wie er es wohl gerne würde. Und für mich steht im Zentrum auch tatsächlich dann nicht der Hedonismus dieser Jugend, sondern der Pessimismus der Jugend. Also die Hoffnungslosigkeit, die Tatsache, dass die, natürlich, die wollen einfach leben und überleben und gut leben. Also
Hedonismus ist doch oft eine Reaktion auf Pessimismus.
Ja, oder? Ja. Also ich finde Hedonismus was sehr, sehr positiv konnotiertes für mich. Es ist ein Freiheitsakt. Und klarerweise ist das Ergebnis vielleicht, dass im Hier und Jetzt die Lust und das Glück gesucht werden. Aber und man auch keine Hoffnung auf Gott oder auf höhere Werte mehr hat. Und das stimmt natürlich alles für diese Jugend. Aber gleichzeitig sind die, wollen ja eigentlich gar nicht so viel. Die wollen, dass ihre Eltern sie in Frieden lassen und dass sie genug Geld verdienen können. Geldnot spielt hier immer eine Rolle und sie werden zur Kriminalität, wenn man so will, auch gezwungen durch die Geldnot. Und sie machen das, die Männer, also zum Beispiel das Verhalten der Männer gegenüber jungen Frauen, dass die tendenziell immer Vergewaltigungsopfer sind, von älteren Männern, Geschäftsmännern, die zu Hause zu ihrer Frau und Familie fahren und unterwegs sich mal kurz eine kleine Schülerin nehmen. Diese Haltung, die wird natürlich damals schon sehr früh und für uns heutige Zuschauer sehr zeitgemäß thematisiert.
Und aber auch auf eine ganz spannende Weise gebrochen, weil eine der wenigen sehr offen, warmherzigen Figuren einer der älteren Männer ist, der sie mitnimmt. Hariro heißt er, glaube ich, der Empathie zeigt, der auch versucht, sich in ihre Lage einzufühlen. Und ich, wo man eine viel größere Nähe nochmal spürt als bei dieser On-Off, bei dieser fast kämpferischen Beziehung zwischen Kiyoshi und ihr. Und Ich finde das interessant, weil es einfach so ein Spektrum abbildet. Du hast schon insofern recht, dass es immer an der Grenze ist zwischen Liebe und Gewalt, dass damit gespielt wird mit diesen Übergängen, mit diesen Grauzonen und so, was sicher etwas ist, das heute oft unbehaglich wirkt. Aber ich hatte das Gefühl, es liegt auch schon immer, das würde ich auf jeden Fall nochmal stark machen wollen, eine Gewalt in diesen Beziehungen. Also wir haben immer wieder diese seltsamen Shots, dass Frauen am unteren linken Bildrand positioniert werden und ihnen so eine einzelne Träne hinunterläuft. Also zum Beispiel sitzt man im Familienkreis herum und Makoto hat diese einzelne Träne, weil irgendwie ihr Freund, also weil Kiyoshi gerade grausam zu ihr war, da gemeine Sachen gesagt hat oder sowas. Also ich habe das Gefühl, dieser Film versucht schon auch, ja, wie du beschreibst, die Verzweiflung dieser Generation und diese Unsicherheit einzufangen. Und ich finde das auch ganz schön visuell aufgefangen mit diesen merkwürdig toten Industrielandschaften. Ja. Alles in dieser Welt scheint auf irgendeine komische Weise so zu sterben. Die Bäume sind gebrochen und verfallen oder werden jetzt durch Fabriken verpestet oder so. Das ist alles nie nur hässlich, aber man hat schon das Gefühl, dass es so eine Welt auch nach einer Art von Apokalypse ist irgendwie. Also was dann logischerweise den Bezug zu 45 halt wiederherstellt. Also das war so mein Eindruck, wie diese Welt uns präsentiert also
für wird. Für mich ist es eigentlich klar eine Vergewaltigung, was Kiyoshi macht. Und ich finde das eigentlich auch an dem Film eigentlich recht stark. Also dass der Film, oder ich weiß jetzt nicht so viel zu der japanischen Geschichte und zu Oso, aber wie ich es jetzt für mich gelesen habe, als ich es gesehen habe, ist, dass Oso schon aufzeigt, dass das halt keine, also diese Idee, mit einem Gangster irgendwie wegzurennen vor den Eltern oder sowas, das hat ja was sehr Romantisches und vielleicht hat das noch in der linken Bewegung auch sowas, so ein Unterschichtskitsch, der da vielleicht mit durchkommt oder sowas. So, wir schlagen uns jetzt zu zweit alleine durch. Aber dass halt auch dieser Mann halt auch irgendwie so ist wie die anderen. Der ist auch liebevoll, aber der überschreitet halt auch Grenzen, die, also was einfach nicht geht quasi. Und ich finde, er zeigt das eigentlich ganz schön in diesem Film und macht was, vielleicht ja, ich mir auch vorstellen könnte, Linke eher reizen würde, was du gesagt hast, Lukas, dass dann dieser Manager-Typ irgendwie so der Einfühlsame ist, ne? Also der ja vielleicht eher fürs Kapital oder sowas steht, dass der dann so
das ist schon eher eine Provokation.
So, genau, das fand ich auch so ein bisschen so eine Provokation, deswegen fand ich so, also dass er das eher so ein bisschen realistisch abzeichnet und ich deswegen eigentlich das, also nicht jetzt sagen muss, ja, das war irgendwie früher anders und da wusste man es nicht so genau und sowas. Ich finde schon, also das ist, dass man das merkt, dass sie das nicht will, diesen Sex, aber dann halt trotzdem bei ihm bleibt. Und da ist halt eine Art von Spannung drin, die interessant ist, finde ich, an diesem Film, aber die halt nicht zu einem Happy End so bei ihnen führt am Ende.
Ja, ne? Aber damit wir den Manager-Typ nicht zu sehr idealisieren, den trifft sie wieder. Nach in der ersten Nacht bringt er sie nur nach Haus und in der zweiten Nacht sagt er, wollen wir nicht in eine Bar gehen. Und die schlafen dann einverständlich miteinander, auch vielleicht, weil sie ein bisschen ihren Freund bestrafen will, denn es ist ja normalerweise eben das Mitfahren mit Männern immer der Punkt gewesen, diese Männer auszunutzen. Und da kommt eine der stärksten Szenen für mich, ist dann die, wo sie in kurz bevor die miteinander schlafen, ihren Freund anruft und ihn nicht erreicht und am Telefon, schönes blaues Telefon
vor einem
rötlichen Hintergrund, die sieht so schön aus, genau. Und da läuft eine Träne sehr langsam ihr Auge herunter und wir wissen dann, dass sie eigentlich sehr gerne jetzt von ihrem Freund gerettet werden würde und ihn auch ein bisschen aus Rache betrügt.
Aber findet ihr nicht, weil das fand ich so interessant, also wenn wir sagen, so auch der trägt das irgendwie in sich, die tragen alle halt auch die Zerwürfnisse auch in sich, die vielleicht auch an ihrem Geschlecht und an der Erziehung liegen. Findet ihr es nicht irgendwie interessant, dass sie dann das nochmal selber spielen müssen? Also ich finde, das ist so ein Motiv, was ich auch später dann, also bei Death by Hanging und sowas, dass so Identität und Geschichte und Persönliches nochmal gespielt wird im Film von den Leuten selber. Also dass quasi der Moment, wie sie sich kennengelernt haben, der auf bestimmten Geschlechterkonstellationen in der Gesellschaft damals basiert, dann so als Act, um Geld, an Geld zu kommen, nochmal vorgespielt wird. Das finde ich irgendwie total interessant an diesem Film.
Ja, das, also, ja, ich bin, also ich muss sagen, dass ich auch nach dem Film nicht total sicher bin, wie dieser allererste, also am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, die Art, wie die sich kennenlernen, da ist nicht ganz klar, er, der zukünftige Freund, kommt dann so aus dem Nichts, ob der wirklich einfach durch Zufall dahin kommt oder ob die sich schon vorher kannten und sowas abgesprochen haben. So ein bisschen hat man das Gefühl, aber ich glaube auch, das wäre eigentlich, der rettet sie eigentlich durch Zufall eher, also sehe ich dann schon wie ihr, ich finde nur, es ist nicht ganz eindeutig. Und ich finde, dass man gewissermaßen, das ist, wenn man so will, ein Zeichen für ein durch den Zufall bestimmtes Leben, also durch die Gelegenheiten. Die nutzen die Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, weil sie auch viele andere Gelegenheiten nicht haben und reizen das dann aus. Und das ist eine Weise, es ist ja auch so, dass bei dem allerersten Vergewaltigungsversuch, wo er sie rettet, dass da Geld, glaube ich, eher durch Zufall ihm einfach aus der Tasche fällt und dann auf dem Boden liegt und dass sie dadurch gewissermaßen auch drauf kommen. Man muss dazu sagen, die haben keine Chance, anders Geld zu verdienen. Sie ist noch Schülerin, also abhängig von ihrer Familie und es ist schon ein großer Schritt, überhaupt bei der Familie auszuziehen. Ihre Schwester hilft ihr so ein bisschen dabei, aber nicht mit Geld. Und die wohnen dann in einer sehr kleinen Wohnung. Diese Wohnverhältnis ist eigentlich eine Einzimmerwohnung, wo alles drin ist, die hauptsächlich aus einem großen Bett besteht. Und dieses Bett gibt er auch tagsüber manchmal weg einem Freund, der sich da mit Mädchen trifft. Und diese Unmöglichkeit auch, als junger Mensch eigentlich Sex zu haben und überhaupt geschützte Räume zu finden, die nicht kontrolliert sind von der Erwachsenenwelt, die spielt ja da auch eine Rolle. Also der Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung aller dieser Figuren steht für mich im Zentrum. Und Selbstbestimmung ist materiell. Man braucht Geld. Wie sollen sie drankommen? Nehmen sie es halt von den älteren Männern, die das haben.
Und es scheint ja ein Lebensgefühl dieser Generation auch getroffen zu haben. Es ist ja einer der wenigen klaren, deutlichen Hits, die Oshima in seiner Karriere hat. Weil irgendwas in der Luft lag, was mit diesem Film sich verbinden konnte, was die Leute empfunden haben. Und ich meine, das ist ja nun auch nicht eine große Leistung, finde ich, oder? Dass man irgendwie erkennt, woher der Wind weht und was um einen herum passiert. Also es scheint ja schon sehr präzise zu beschreiben, wie Menschen sich in dieser Zeit fühlen zwischen zwei Generationen, die etwas Spätgeborenen halt.
Ja.
Naja, ich würde sagen, wir können ja mal weitergehen zu Das Grab der Sonne, diesen Gangsterfilm, den er dann noch im selben Jahr gedreht hat.
Ja, drei Filme, ne, kommen in diesem Jahr. Und Rüdiger hat gesagt, lass doch mal über den sprechen. Und ich habe aber nicht mehr geschafft, den anzuschauen. Also Bühne frei. Worum geht's denn da?
Also da geht es auch um die Jugend. Jugend von heute, also vom Jahr 1960. Es geht um wiederum eine Frau, die im Zentrum steht, die zum Objekt der Begierde verschiedener Männer wird. Der Setting.
Hanako.
Bitte?
Hanako heißt sie.
Ja, genau. Also eine selbstbewusste Kesse-Frau, die gleichzeitig auch eine Outsiderin ist. Denn die Verhältnisse sind hier, wenn man vorher gesagt hat, da treffen schon die Klassen aufeinander, dass er sicher im Naked Youth ein Straßenjunge ist und sie ein bürgerliches Mädchen. Hier haben wir Proletarier und Slumbewohner. Denn das Setting des Films ist ein Slum außerhalb von Tokio, glaube ich. Und
Osaka, glaube ich.
Bitte?
Osaka.
Ah, Osaka. Ja, guck, genau. Also die ganzen Locations.
Ja, das tut mir leid, ich habe zu viel recherchiert. Nee, deshalb muss ich
gut
zwischendurch so
genau
oberlehrerhaft.
So wie bei Siri.
So,
Lukas, wo war das nochmal?
Man kann es auch nachlesen. Also es geht eigentlich darum, dass diese Menschen on the edge leben, also immer gefährdet sind, immer eine prekäre Existenz haben, dass hier Geld und der Zwang, sich selber zu verkaufen, das heißt sowohl sich kriminell zu riskieren, aber sich auch insbesondere für die Frauen sexuell zu verkaufen, dass der hier eine noch viel größere Rolle spielt und dass wir eigentlich hier schon fast halb dokumentarisch, in dem Sinn finde ich sehr neorealistisch. Dieses Setting spielt eine ganz wichtige Rolle, also dieser Schauplatz, dieses vor Osaka liegenden Slums, dessen, ich suche noch immer, ob das hier nicht einen Namen hat in meinen Notizen, aber es ist egal, genau. Und es wird eigentlich die armen Leute, die einfachen Leute, die Randexistenzen, die ausgeschlossen in der Gesellschaft, die stehen im Zentrum und auch deren Leben, deren Lebensgefühl. Und das verkörpert sich insbesondere an dieser Frau, die eben als Frau auch nochmal doppelt in der prekären Position ist. Das gibt mir die Gelegenheit zu sagen, dass ich glaube, dass was Oshimas Werk, was auch eine rote Linie in seinem Werk ist, das sind die großen Frauengestalten. Also ich glaube, er ist ein wirklicher Frauenregisseur, was man auch über Ozu sagen könnte, aber er ist das halt ganz anders. Bei ihm sind die Frauen noch viel aktiver. Das sind nicht die, die in sich eine Tradition bergen, sondern das sind die, die in sich das bergen, was für Oshima das Wichtigste war, nämlich die Rebellion oder, wie du es ausgedrückt hast, Lukas, die Negation. Und das tut diese Hauptfigur mit einem extremen Lebensgefühl. Das ist eine erotische junge Frau. Das ist eine Frau, die vielleicht auch kein Zufall Hosen anhat, die Hemden anhat, so amerikanische, so Holzfällerhemden würde man, glaube ich, sagen. Also so karierte, bunte Hemden. Müsste man nochmal nachschauen, wie es im Einzelnen ist. Ein Symbolismus spielt eine wichtige Rolle. Schon der Titel, das Grab der Sonne. Diese Sonne ist natürlich die, die ich jetzt zumindest hinter dir im Bildschirmhintergrund sehe, Lukas, nämlich die Sonne, die Japan, die das aufgehende Sonne ist.
Da muss man
ist.
Dabei sein, wenn man die Zoom-Backgrounds sehen
kann. Genau, nein, darum erzähle ich es auch für die anderen. Und die dann auf der anderen Seite ist es dann eben der Untergang der Sonne, der Sonnenuntergang, das ist auch der Untergang Japans in gewisser Weise, in diesen Slums, in diesen prekären Verhältnissen. Also wir sehen Dreck, wir sehen Schlägereien, wir sehen Amoral, wir sehen diese total verdreckten Slums, die oft aus Holz bestehen, aus so zusammengenagelten Holzhütten. Wir sehen schlechte Geschäfte, manchmal legale, manchmal illegale, wo verdreckte, kaputte Sachen, wo teilweise Müll gesammelt wird oder gebrauchte Gegenstände gehandelt werden. Wir sehen im Hintergrund rauchende Schlote, also aller Ausscheidungen der aufsteigenden Industriegesellschaft. Und wir sehen eigentlich auch eine Welt, die nicht so, während in Naked Youth, dem Film vorher, das eine Welt war, die so eine Wiederaufbaugesellschaft, wo wir die Bars der Neonnächte sehen und auch da sehr amerikanisch irgendwie sowas wie Fortschritt, sehen wir hier keinerlei Fortschritt, wir sehen Rückschritt und wir bekommen ein sehr hässliches Bild Japans geliefert. Und mittendrin sind in diesem grauen Einerlei, schmutzigen Einerlei, sind Farbflecken. Und diese auffallenden Farbflecken, das sind eben die oft auch rote Kleidung der Hauptfigur. Und es gibt einen Freund oder ja Liebhaber, Gefährten, der aber auch immer was Bedrohliches hat, was Gewalttätiges hat. Auch da wirst du jetzt den Namen wieder wissen. Der hat oft ein rotes Hemd an. Genau. Der hat oft ein rotes Hemd an.
Ja, nee, also da finde ich mich komplett in dieser Beschreibung wieder. Oshima selbst hat gesagt, der Film wäre stark von Buñuels Los Olvidados inspiriert worden und ich finde, das merkt man auch. Es ist ein Ghetto-Leben, es ist ein Kampf, jeder gegen jeden an vielen Stellen. Es ist ein mitleidloses Leben und ich finde, der hat viele so einfach drastische Zuspitzungen, die einem die Armut dieser Existenz gut vor Augen führen. Zum Beispiel, dass diese Menschen ihr eigenes Blut immer wieder verkaufen, es spenden. Das ist da eine der Sachen, mit denen Hanako am Anfang ihr Geld verdient. Aber darum entbricht dann ein Kampf. Und einer der Menschen, der das Ganze übernehmen will, ist so ein Agitator, ein Rechter, der so diese Zeit des Kaisers einfach wieder aufleben lassen will, der an einer Stelle auch erzählt, er fährt jetzt nach Tokio und verprügelt diese dämlichen Studenten und so. Und das ist so die Gegenkraft, die in diesen Ruinen gegen die Jugend aufsteht, die alles unten und behalten möchte. Und ich finde das, wie diese Fraktionen so gegeneinander gestellt wird, oder aber man fast auch immer so ein bisschen diesen Überblick verliert über diese schiere Menge an verschiedenen Existenzen, die dort eng zusammenleben. Also man folgt ja nicht jedem Plot von jeder einzelnen Person linear, sondern die gehen alle immer in diesen großen Bildern so ein bisschen unter. Das ist vielleicht auch etwas, das wir aus dem Neorealismus halt kennen, so diese Gestaltung des Bildes, in der viele Menschen gleichwertig nebeneinander stehen. Und ich liebe an diesem Film, glaube ich, vor allen Dingen sein großes Finale, sein Aufbegehren, da der Punkt, an dem alles in diesem Kochtopf hochkocht und explodiert und ja, wir sehen, wie die Niedersten halt vielleicht ohne präzise zu zielen, aber wie ihre Wut sich entlädt. Und man sieht auch, dass Oshima hier ein revolutionäres Subjekt irgendwie im Proletariat vermutet, dass er glaubt, das sind die Menschen, mit denen man es machen könnte. Aber gerade diese letzte Viertelstunde, es stellt sich raus, dass dieser Agitator auch Identitäten verkauft hat, dass die Menschen so den Wesenskern ihres Selbst verkaufen, nicht nur ihr Blut, sondern nachher auch der Mensch, der sie sind, ihren Namen verkaufen. Da ist es den Leuten zu viel und sie schlagen alles kurz und klein. Am Ende bleibt natürlich aber auch wieder ein bisschen Pessimismus, wenn man sagt, es geht weiter wie zuvor. Jetzt muss man weitermachen, ist, glaube ich, der letzte Satz. Also dieser Film hat mich beim ersten Mal und jetzt auch beim Wiedersehen sehr beeindruckt, gerade in seinem Ende. Ein Effekt, den ich bei Oshima oft habe, dass Filme sich so akkumulieren und sammeln über Zeit und am Ende so entladen und mich dann mitreißen.
Aber jetzt muss man weitermachen, heißt auch, dieses Ende ist vorher nämlich eine Apokalypse. Das kann man sagen. Also es verbrennt nicht der ganze Slum, aber so eine große
Bar oder so? Ja, ein Teil da drum. Eine Bar und so ein Teil außenrum, richtig?
Genau.
Die fangen bei einer Bar an.
Genau, also es gibt ein riesengroßes Feuer und erstmal ist klar, die Welt, die wir jetzt 1,5 Stunden kennengelernt haben, die wird so nicht mehr weiter existieren. Die wird vernichtet sein. Und zwar eben äußerlich in den Gebäuden und moralisch in dem, was, dass die Leute auch an einem Ende gekommen sind. Und das Weitermachen ist dann schon ein Neuanfang. Also ja, revolutionärer Prozess, da finde ich mich auch wieder.
Sollen wir weiter oder wollt ihr noch an dem ein bisschen rum?
Ja,
ich habe ihn ja nicht gesehen.
Tolle Frauenfigur, wie gesagt.
Definitiv.
Und dann haben wir schon das Jahr 1960 abgeschlossen. Wie kann man diese drei Filme hintereinander raushauen? Vielleicht müsst ihr mir das auch gleich nochmal erklären, wie das überhaupt Menschen möglich ist, was er gemacht hat. Nacht und Nebel über Japan oder Night and Fog over Japan heißt der Film. Es geht um die Hochzeit eines Journalisten, ehemaliger linker Aktivist und eben seiner Frau, die gecrashed wird halt von so ehemaligen Genossen, die sagen, er hätte seine Werte vergessen. Und dann entsteht so eine ganz beeindruckende Mischung, finde ich, aus so Kammerspiel und Erinnerungsmobile vielleicht, in dem es um so eigentlich diese Zeit geht, der Proteste gegen diesen AMPO-Vertrag, Lukas, den du vorhin schon erwähnt hast. Ja. Und wo man merkt, da waren die Beteiligten noch richtig politisch engagiert, aufgeheizt. Damals haben sie einen Spion festgenommen. Einer von ihnen hat ihn dann freigelassen, sich dann erhängt und so weiter. Und dass diese ganzen Erinnerungen kommen alle zurück in so so flüssigen Kamerabewegungen und Schwenks, wo wir auf einmal so, also immer wieder diesen Kammerspielraum verlassen und dann wieder in Erinnerung sind. Ganz oft sind wir eben im Wald und später auch so im Nebel. Und bei mir ging es auch so, vielleicht bei dir, wie dir, Lukas, bei manchen Filmen, dass man am Anfang gar nicht so richtig versteht, was will er eigentlich jetzt genau von mir? Wie ist dieser Film aufgebaut? Und irgendwann ist man da so in seinem Sog. Ich muss aber sagen, ich habe es nicht so richtig gerafft. Also es war, also ich hatte bei Oshima auch, weißt du, es gibt ja, wir haben ja auch die Folge zu Wong Kar-wai gemacht. Rüdiger, da bist du ja auch großer Experte. Und da hatten wir immer so gemerkt, das ist ja auch uns im Westen irgendwie so total zugänglich, das Kino von Wong Kar-wai, oder mir zumindest, so hatte ich so das Gefühl. Und bei Oshima habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, hier weißt du eigentlich nicht genug. Also das ist interessant und ich verstehe ein bisschen, was er macht, aber eigentlich muss ich eigentlich noch mal über die Bücher brüten oder sowas, um es richtig zu verstehen.
Christian, ich habe eine Frage dazu. Ja. Warst du mal in einer politischen Partei?
Ja. Nein.
Weil ich finde, wenn man das schon mal gemacht hat, irgendwie Parteiarbeit oder irgendeine Form von Organisation, dann kommt einem das alles
also
wahnsinnig
doch, das,
bekannt
doch,
vor.
Doch, so ein bisschen schon, ja, ein bisschen organisiert, ja.
Also weißt du, was ich meine? So, es ist ja auch vor allen Dingen Kampf Alt gegen Neulinke. Zwei Generationen, aber auch verschiedene Formen von Reformismus und Radikalität von Parteikadern und auf der anderen Seite halt eine neue Generation, die sich davon lösen will. Und ich finde, man kennt das vielleicht auch, ich habe am Anfang das dir schon gesagt, mich hat dieser Film in Teilen total an diese Szene aus Das Leben des Brian erinnert mit der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa, diese linken Infights, dieses Zerfleischen über minimale Abweichung. Auch die Themen sind ja noch dieselbe wie heute. Also, wie steht man zur Sowjetunion? Darf man Spaß haben? Das ist ja bei Linken auch immer mal wieder eine Frage. Ist das okay, wenn man auch mal einen Abend gute Laune hat? Oder muss man immer über dem Kapital brüten und so? Und deshalb schien mir dieser Film in seiner, auch in seinem ja, Pessimismus wieder, in seiner Melancholie, die aber hier schon fast eintritt, das ist ja schon fast ein Rückblick, kommt mir das alles wahnsinnig vertraut und aktuell vor irgendwie.
Also ich glaube, dass wenn du Wong Kar-wai erwähnt hast, dann ist auch Wong Kar-wai uns fremder, als es scheint. Mhm. Bei Wong Kar-wai hat man etwas stärker an der Oberfläche die Nähe zur US-amerikanischen und auch europäischen Kultur, über die Musik insbesondere und manchmal auch über so Dinge, die man Lebensgefühl nennen kann. Aber ich glaube, je tiefer es geht, je mehr es dann zum Beispiel an Partnerbeziehungen geht, einerseits in der vor allem, glaube ich, in dem, was wir im Westen dann als Beiläufigkeit wahrnehmen, dass Beziehungen geknüpft werden und auch schnell wieder auseinandergehen, da ist auch Wong Kar-wai extrem anders als wir erstmal, was ich als was Positives empfinde, auch die eigene Position zu relativieren. Interessant auch, dass der dann trotzdem uns so trifft. Mhm. Und das ist auch vielleicht bei Oshima ähnlich. Der Hinweis auf das Leben des Brian und die Volksfront von Judäa versus jüdische Befreiungsfront, das ist richtig und falsch. Ich glaube, es ist richtig im Sinne von, dass es diese Fraktionierung der Linken gibt und auch heute, wo sehr viel über richtiges Sprechen und Machtpositionen geredet wird, findet man, glaube ich, diese Fraktionierung, diese Absurditäten eigentlich, wo man doch das Gleiche will und sich über Marginalien streitet, sehr oft wieder. Da denke ich dauernd an das Leben des Brian. In der damaligen Zeit, vor 60 Jahren inzwischen, war das aber ernst. Und dagegen richten sich ja schon Monty Python, dass sie diesen Ernst in den 70ern nicht mehr ganz nachvollziehen können und deswegen ironisieren. Wenn Oshima irgendwas nicht ist, dann ein Ironiker. Ich glaube, das kann man vielleicht auch mal so feststellen. Und in diesem Film, der tatsächlich zu Nacht und Nebel in Japan, der tatsächlich zu den stärksten Oshima-Filmen auch gehört, haben wir, glaube ich, jetzt bei jedem Film gesagt, weil einfach dieses Jahr 1960 so stark ist. Das ist halt so, dass wir da schon erkennen, dass das ernst gemeint ist. Es geht ja da in dem Sinn um die Überprüfung der eigenen Position, dass alle älter werden und man dann immer überlegt, verliere ich mit dem Älterwerden vielleicht den Furor, die richtige Wut, das richtige Engagement, werde ich individualistisch, weil man irgendwann halt auch gerne ein gutes Steak essen will, selbst wenn es vielleicht aus der Matrix stammt und eigentlich erkauft ist mit allem Möglichen, was nicht sein soll. Man möchte auch ein anständiges Haus haben und nicht mehr in diesem Einzimmer-Apartment oder in den Slums leben, selbst wenn man dann Revolutionär, also der bessere Berufsrevolutionär ist. Und es geht da, glaube ich, auch, wir sind im Kalten Krieg. Japan ist verbündet und zwangsweise verbündet auch mit den USA und die Regierung, das Establishment der Japaner hat sich auch sehr gut eingerichtet im Bündnis mit dem ehemaligen Kriegsgegner. Und gleichzeitig steht die ganze Kultur Japans in der Tradition eigentlich gegen alles, was man so Amerikanisierung nennen kann. Und steht viel mehr für einen, wenn wir die Idee der Sowjetunion ernst nehmen, für einen auch Ernst der Weltrevolution, einen Ernst der Umdrehung aller Verhältnisse. Und insofern ist das, glaube ich, ein Blick auf Japan von Oshima, der die japanische Politik, das Ganze spielt ja jetzt in bürgerlichen Studentenkreisen, beziehungsweise dem, was nach dem Studium kommt, also ehemalige Studenten, und der mit seinem Blick auf Japan eigentlich die japanische Kultur daraufhin befragt, wo bist du verräterisch und wo verrätst du dich nicht selber? Also diese Idee des Selbstverrats und der Frage, wie weit das zwangsläufig ist, die steht im Zentrum. Und das scheint mir auch an etwas anzudocken, was wir noch gar nicht erwähnt zu haben, was aber möglicherweise auch mal als Frage, möchte ich das mal in den Raum stellen, wenn wir fragen müssten, wo steht denn Oshima weniger politisch als philosophisch, weltanschaulich, dann kommt mir bei ihm der Existenzialismus in den Sinn. Ja. Und durchaus damals eine Zeitgeistphilosophie, aber auch schon eine, die angegriffen wurde, sowohl von der marxistischen Seite aus und erst recht von der westlichen Mainstream-Seite. Also eine Philosophie der Freiheit, der Gottlosigkeit, der Rebellion, der selbstgesetzten Moral. Also Moral ist nur das, was ich für Moral erkläre. Und der Vorstellung, dass die Menschen dann richtig leben, wenn sie sich selbst nicht verraten und sich treu bleiben in gewissem Sinn, aber eben nur sich selbst im individuellen Entwurf, und dass sie dann falsch leben und sich verraten, wenn sie sich verkaufen, ihre Seele und ihre Existenz, auch ihren Körper, an irgendetwas Größeres, an irgendwelche Ideen, die Schein sind. Und da ähnelt dann der stalinistische Kommunismus durchaus dem Katholizismus oder überhaupt der Kirche, wo man sich auch an größere Ideen verkauft und unterordnet den Geboten irgendwelcher Götter.
Na, ich würde einerseits zu meiner Verteidigung noch von vorhin sagen, ich glaube nicht, dass er ein Ironiker ist, aber ich glaube, er überführt vieles in die Farce. Er ist sich auch schon oft bewusst, wie absurd manche Kämpfe gegeneinander sind. Und ich finde, er ist auch oft in der Lage, darüber zu lachen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Oshima ein offen, wahnsinnig humorvoller Regisseur ist, aber er hat, finde ich, immer wieder Sequenzen, wo man einfach nicht darüber hinwegkommt, wie diese Schleifen des Denkens hier jetzt funktionieren, wie diese Stalinisten da zum Beispiel sich selbst rechtfertigen, aber gleichzeitig auch wieder so eine Qualität fast von Battle Rap hier manchmal bekommt, wenn dann jemand von der rechten Seite, es pendelt ja immer so von links nach rechts in diesen langen Plansequenzen, kommt und sagt, ihr seid Wracks und Krüppel, heimgesucht von Stalins Geist oder sowas. Also ich finde, in dieser Zuspitzung der Invektiven, da hat er auch irgendwie Freude dran. Und das mit Sartre und dem Existenzialismus ist natürlich etwas, das er auch sehr offen dann später besprochen hat. Ich finde, bei Tod durch Erhängen wird es noch mal offenkundiger, diese Sartre-Nähe. Es gab ja auch tatsächlich in den 60ern auch in Japan einen total starken Sartre-Boom.
Was ist eigentlich diese Verbindung, kurz, weil es mir jetzt gerade einfällt, weil bei Tod durch Erhängen heißt ja die Hauptfigur R, also so ein Rückgriff auf Kafka ja irgendwie ganz klar. Was ist diese Verbindung Existenzialismus, Japan, Kafka, da ist irgendwas, oder? Weil wir haben das auch bei Murakami, Kafka on the Shore und sowas. Ich habe neulich hier Woman in the Dunes gelesen, da dachte ich so, das hängt doch irgendwie zusammen. Irgendwas ist da, oder?
Ja, also das eine ist, dass die Japaner, und zwar schon seit der Meiji-Periode, also der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo Japan sich gewissermaßen neu erfunden hat. Japan musste sich gezwungenermaßen durch die Kolonialmächte der Welt öffnen, nachdem sie sich lange vorher abgeschottet haben und deswegen auch selbst gegenüber dem Rest Asien so eine Eigenständigkeit, so ein Inseldasein hatten. Was dann auch zu dieser ganz eigenen Geschichte, die wir aus den Filmen kennen, in der Samurai-Kultur zum Beispiel, allem, was damit zusammenhängt, was darin mündet. Und in der Meiji, die Meiji-Ära war eine sehr erfolgreiche Ära, die eine totale Reform, eine quasi Selbst-Reloaden der Gesellschaft bedeutete, in der der damalige Kaiser, eben aus dem Hause Meiji, der hat sich im Grunde genommen im Westen bedient wie in einem Supermarktladen. Man hat bestimmte Dinge von Amerika übernommen, man hat bestimmte Dinge von England, von Frankreich, von Deutschland übernommen. Und gewissermaßen eine Art Patchwork-Kultur mit der eigenen Kultur verbunden und verschmolzen. Und es wurden also einfach Formen der Staatsverwaltung, der Beamtenschaft, Formen der Militärverwaltung, Formen des Sozialstaats, Formen der Technik, Formen der Wirtschaft aus dem Westen importiert. Das ist hochinteressant. Das ist das, was man ja den Japanern in den 70ern so gern nachsagte, was man heute den Chinesen nachsagt, sie kopieren alles. Billiger, sie kopieren alles und machen es dann noch besser. Es wird dabei diese Innovation vollkommen unter den Tisch gekehrt, wenn man das darauf reduziert. Aber das Interessante ist, dass eben auch kulturelle Bestandteile übernommen wurden. Und dazu gehört beispielsweise Philosophie, wo ohne Frage Frankreich und Deutschland, die beiden Importländer sind, nach wie vor einen viel besseren Ruf als in Deutschland oder den USA, wo das eine Weile auch sehr hoch im Kurs stand, genießt Heidegger als existenzialistischer Philosoph. Also meines Wissens ist ziemlich alles von Heidegger übersetzt ins Japanische. Und da gibt es viele Heideggerianer, also ein Existenzphilosoph, keine Frage. Und damit zusammenhängt die Phänomenologie, die eine Methode war, die auch Leute wie Sartre und Camus übernommen haben. Und das ist deswegen interessant, weil die japanische Kultur eine visuelle Kultur ist und eine Kultur gewissermaßen der Passivität. Also man wartet ab bis auf den Moment, das hat dann auch Nähen zum Zen-Buddhismus, man wartet ab, bis etwas passiert, bis der richtige Zeitpunkt ist, man lässt der Zeit Zeit. Und das hängt mit der phänomenologischen Methode der Weltbetrachtung zusammen, ohne das jetzt zu vertiefen. Und das war wieder für Sartre sehr einflussreich. Und ich denke, dass ich könnte mir vorstellen, ich weiß nichts über Sartre und Camus in Japan speziell, ich könnte mir vorstellen, dass das über die Heidegger-Ebene dann auch in den philosophischen Diskurs und in die Alltagskultur importiert wurde. Darüber hinaus muss man sagen, dass Sartre in der ganzen Welt des Westens und Camus, klarerweise, beide haben auch die Nobelpreise um 1960 bekommen, Sartre hat seinen abgelehnt und dass beide Autoren einfach, die wurden in alle Länder übersetzt. Ganz bestimmt auch in Japan. Japan ist ein offenes Land, auch wenn man das immer so missversteht. Die machen nur was Eigenes draus und verpacken es vielleicht mal anders, aber das ist mehr eine Formfrage. Und diese Idee der Selbstbestimmung und der Gottlosigkeit. Wir vergessen, dass die japanische Kultur auch in ihrer ganz traditionellen Ausprägung keine Jenseitswelt hat. Also kein Paradies und keine Hölle. Die haben keine Vorstellung vom Jenseits, sondern wenn man stirbt, dann stirbt man. Und das ist etwas, wo die japanische Kultur schon lange vor dem Existenzialismus eigentlich existenzialistisch gedacht hat. Und letzter Satz, die Betonung der Erscheinung, der Ästhetik, des jenseits von moralischen und politischen Präferenzen gelegenen Gedanken, wie sieht etwas aus und wie ist es schön. Ich habe eben gesagt, Verpackung, das zählt, glaube ich, für die Filme genauso wie für die Alltagskultur, dass die Tatsache, wie man etwas verpackt, wie man etwas präsentiert, die Form, auch die persönlichen Rituale des Verhaltens, das ist viel, viel wichtiger in Japan als bei uns in Europa. Und es ist nichts Rechtes, nichts Konservatives, sondern das tun Linke auf eine andere Weise genauso.
Und das ist bei diesem Film ja, der auch eine Zeremonie in den Mittelpunkt stellt und sie dann noch umdeutet, ja auch sehr offenkundig. Also wenn dann nachher gesagt wird, diese Hochzeit ist gleichzeitig auch ein Begräbnis für zum Beispiel diese Bewegung über diesen Sündenfall des Todes, der bei diesen Demonstrationen passiert ist, dann finden ja hier zwei Rituale zusammen. Ich würde zu dieser Rolle von R übrigens, Christian, sagen, mir schien das auch eher ein Zitat bei Alain René zu sein. Dieser Film heißt hier ja zum Beispiel wie ein Alain René-Film Nacht und Nebel. Mhm. Und du hast bei letztes Jahr in Marienbad ja auch X, M und A, diese abstrakten so quasi so Funktionsstellencharakter. Und ich hatte das Gefühl, das war irgendwie auch darauf ein Bezug, weil da ja irgendeine Form von Rezeption da gewesen sind. Aber das kann ich jetzt auch nur vermuten halt.
Ja, ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, was der Film eigentlich mit René gemeinsam hat, weil René, die Anspielung ist klar im Titel, aber Renés Film ist ja im Prinzip ein Dokumentarfilm über Räume, über die leeren
wir
Räume
sind jetzt
der Konzentrationslager.
Nee, wir sind noch
wir
bei,
sind
Nacht
bei
und
Night
Nebel.
And Fog. Ja, okay, alles klar. Night and Fog, eben Nacht und Nebel in Japan. Und dieser Bezug auf eben René, den frage ich selber, ob ihr da eine Theorie zu habt, weil ich sehe den nicht total, außer dass natürlich gewissermaßen diese leere, wüste, hoffnungslose Landschaft genau. Und die Wut dagegen, auch der Blick in den Abgrund, was eigentlich passiert ist mit den Lagern, den Vernichtungslagern und den Massakern, die es auch bei Japanern gab im Krieg und natürlich in dem Fall dann auch der Erfahrung durch Hiroshima und Nagasaki, dass das, was René macht, vielleicht seinen Blick auch etwas übertragen wird. Aber sein Film, also Hiroshimas Film ist ein Spielfilm und ein bevölkerter Film mit vielen Menschen, während der Film von Alain René ja auch nur ein paar 20 Minuten lang ist und fast ohne Menschen oder ich glaube sogar komplett ohne Menschen auskommt.
Ja, genau. Menschen werden halt auf Gegenstände reduziert, auf das, was sie hinterlassen. Und das schien mir aber, was du schon beschreibst, eben auch das zu sein, was in dem Film passiert. Eine Rückkehr von Nacht und Nebel, eine Rückkehr der Szenarien, die man eben bekämpfen, die man vermeiden möchte halt irgendwie als irgendwie linke aktivistische Bewegung. Es geht, wie schon gesagt, um einen Sündenfall und am Ende dann auch um ein Versagen, ein Scheitern. Man ist nicht in der Lage, sich zu lösen von alten Kräften, sondern in so einem modernistischen Gegensatz Gestus. Ich muss bei diesem Ende immer irgendwie an Antonioni denken. Kommt dann der Nebel, alle Menschen erstarren, werden vielleicht auch selbst wieder Objekte. Und ich habe das Gefühl, Nacht und Nebel über Japan ist das, was jetzt kommt, weil man eben versagt hat in dem, was man tut. Also es ist da ein sehr düsterer, melancholischer Film für mich.
Auch weil man sich ja nicht versöhnen also kann quasi, trotzdem nochmal in dieser Konfrontation.
Wie bitte?
Weil man sich auch nicht versöhnen kann, also in dieser Konfrontation oder daraus nichts Neues. Es geht ja so ein bisschen, oder man weiß ja nicht so richtig, ob dann am Ende da eine Veränderung stattfindet.
Na, mein Eindruck wäre jetzt gewesen, nein, weil man bleibt starr stehen, die Rede geht immer weiter, man unterbricht sie mitten und das Gerede, dann sind wir auch wieder bei Heidegger zumindest, geht weiter, ohne dass irgendeine Wirkung entsteht oder dass man sich halt auf sich selbst zurückbesinnen kann halt.
Ja, es geht schon um einen Selbstverrat und auch um eine Hoffnungslosigkeit. Also ein Dilemma wird ausgebreitet, aus dem man nicht herauskommt, weil diese Generationen und die verschiedenen Formen auf den Ist-Zustand zu antworten, die sind nicht versöhnbar, die sind nicht vereinbar. Und was man, glaube ich, zu dem Film auch dazu sagen muss, zum einen, ich habe vorhin schon gesagt, der Selbstverrat, der Vorwurf des Selbstverrats der japanischen Kultur und ihres Ausverkaufs, also der Selbstpreisgabe an die amerikanische und den amerikanischen Kulturimperialismus, zum einen, zum anderen die Frage, wie weit die Sowjetunion als Alternative taugt. Also wir haben eben ein Land, das mit Amerika verbündet, aber gewissermaßen eine dritte Position im Kalten Krieg hat. China ist da noch nicht eine Bedrohung, noch keine Macht, auf die man sich einstellen muss in dem Moment, sondern die Sowjetunion ist die Hauptgegenmacht. Und wir sind natürlich schon an der Morgenröte des Vietnamkriegs um diesen Zeitpunkt, also überhaupt der Indochina-Kriege, wo dann Japan mindestens der Flugzeugträger und der wichtige Verbündete der Japaner, der Amerikaner ist. Das, glaube ich, spielt hier alles so ein bisschen eine Rolle. Auch der Blick nach Korea, das ehemals besetzte Land, was jetzt geteilt ist, und wo der Krieg in den 50ern sehr hart und blutig von den Amerikanern geführt wurde. Ich glaube, man kann auch noch erzählen, dass in diesem Film mehr als in vielen anderen Filmen von Oshima die Referenzen sehr deutlich zur Schau gestellt sind. Also wir haben philosophische Referenzen, haben wir teilweise schon erwähnt. Wir haben literarische Referenzen. Wir haben eine musikalische Referenz. Es gibt eine Stelle mit Schostakowitsch-Musik.
Stimmt.
Das ist natürlich, Schostakowitsch ist dann einerseits der große Komponist der stalinistischen Ära, andererseits einer, der selbst unter Stalin extrem litt, dessen Komposition teilweise verboten war und dann wieder mit dem großen Vaterländischen Krieg verbunden ist. Also auch ein Künstler in einer Gewaltherrschaft, der eine prekäre und schwierige Position hat.
Und ein musikalischer Apokalyptiker, der ja auch so Schreckenskulissen erschafft. Und ich finde, das passt ja in diese Untergangsstimmung des Films ganz hervorragend hinein. Das wird dann von dem Stalinisten da noch als so, ja, der Realismus, der jetzt die Welt erobert, geschildert oder so. Aber ich finde, Oshima setzt es ja als Abgesang ein.
Ja.
Und viele von diesen Themen, finde ich, also diese literarischen Verweise, das wird in der Dichte gerade danach noch mal mehr. Da erreicht es ja oft dann so fast dieses Godard-artige Level, dass manche dieser Filme ja oft so fast so Literaturlisten sind. Man wartet eigentlich die ganze Zeit so auf die Fußnoten. Ich denke da gerade zum Beispiel ein bisschen später, 69 noch in den 60ern, dieses Tagebuch eines Diebs aus Shinjuku, der wirklich eine Ansammlung von Buchtiteln und Studien ist, was man denn jetzt nicht alles zu lesen hätte über sexuelle Befreiung von Marcuse bis Weisinger oder sowas. Also das fand ich schon spannend, wie sehr diese Referenzdichte so in den 60ern bei ihm zunimmt dann in manchen Filmen. Manche sind dann natürlich wieder ganz frei davon, aber manchmal erreicht das echt ein Level, wo man so, man möchte am liebsten mit so einem Flipboard daneben sitzen und sagt so, ach, das muss ich noch lesen, das, na, okay. Mhm.
Ich fand, also machen wir einen Sprung jetzt, 8 Jahre in die Zukunft, Death by Hanging, Tod durch Erhängen. Da kommt so ein bisschen mein, also es ist jetzt keine große Analyse, sondern nur mein Gefühl, wie es war, diese Filme miteinander zu schauen. Mein Kubrick-Gefühl kam hier, weil ich so doll an Strangelove irgendwie erinnert war von diesem Film. Und ich finde irgendwie den, also müsst ihr dann gleich mal sagen, findet ihr das wirklich nicht, dass er so ein Ironiker ist? Ich finde den Film total auch ironisch und witzig, auch eigentlich in seiner Absurdität eigentlich, wie er auch so ja, mit der Erzählform spielt und so weiter. Da geht es um einen Menschen, der hingerichtet werden soll am Strick, er. Und diese Hinrichtung funktioniert nicht. Also er stirbt nicht, aber er verliert die Erinnerung. Und dann kommt diese Zeile, ich musste so lachen, als ich das dann gelesen habe im Untertitel. Sie versuchen ihn wiederzubeleben, damit sie ihn umbringen können. Dann hat er die Erinnerung verloren. Und diese Menschen da, die das natürlich zu verantworten haben, stehen dann vor einem Dilemma, dass er sich nicht mehr an die Tat überhaupt erinnern kann. Und kann man überhaupt jemanden hinrichten, der gar nicht weiß, was er gemacht hat? Und deswegen wird das dann wie so ein Brechtsches Theaterstück, in dem sie ihm das erklären, in dem es nachgespielt wird und in dem ihm versucht werden soll, gezeigt zu werden, was hast du eigentlich getan und was war eigentlich deine Tat? Und dann geht es viel um diesen anti-koreanischen Rassismus, um die Kolonialzeit von Japan und so weiter. Fandet ihr nicht, Lukas, dass das was Albernes, Ironisches hat, dieser Film?
Ich finde, das ist tatsächlich, wie ich das gerade schon auch bei dem anderen Film geschrieben habe, eine existenzialistische Farce. Er bekommt etwas völlig Absurdes. All diese Leute fallen aus ihren Rollen heraus, all diese hohen Regierungsbeamte, und werden auch in Teilen der Lächerlichkeit natürlich preisgegeben. Interessant ist ja diese Bewegung, die der Film vollzieht. Er beginnt ja mit diesem Gestus. Da ist man vielleicht dann wieder bei Nacht und Nebel von Renin als so eine Art Dokumentation mit aktivistischem Gedanken. Am Anfang fragt uns der Film, habt ihr eigentlich schon mal eine Exekution gesehen? Er gibt uns sogar die Statistik, wie denn aktuell es in Japan steht, wie viel Prozent der Leute für und gegen die Todesstrafe sind. Aber statt dann genau diese Art von Problemfilm zu werden, statt dann irgendwie Stanley Kramer zu werden oder sowas, schlägt er dann den Haken und begebt sich in dieses, wie du schon gesagt hast, dieses brechtianische Theaterstück, das ganz kurios ist, dass natürlich basiert das Ganze auch auf einem echten Fall. Es gab ja diesen Fall von Ri Chinu, daher das R, der 58, für genau diese Verbrechen, die auch im Film beschrieben werden, verhaftet worden ist, 4 Jahre später exekutiert wird, vom höchsten Gerichtshof sogar noch, alle beschweren sich, und sein Buch Strafe, Tod und Liebe, in dem er die Briefe dieser Zeit sammelt, wird unter Intellektuellen so ein Bestseller, ein Riesenrenner, den die Intelligenz ja in Japan irgendwie rezipiert, und dass dann Oshima das so anders darstellt, dass diese Figuren so abstrakte, also sie sind ja Symbole, sie stehen ja immer für was, sie sind ja, wir haben ja so einen Mikrokosmos der japanischen Gesellschaft am ehesten. Das finde ich schon sehr faszinierend, und ich fände auch total spannend zu hören, was Rüdiger dazu sagt, wie er hier diesen Humor gesehen hat, oder, also, weil Ironiker finde ich aber ist immer noch vielleicht der falsche Begriff. Da würde ich immer noch bei ihm bleiben.
Also, das ist vielleicht jetzt so ein kurzer Exkurs in Filmtheorie oder wie man da genau drüber reden muss, weil, wir sollten uns, weil wir auch wahrscheinlich heute in einem vielleicht ironischen Zeitalter leben oder zumindest in den letzten Jahrzehnten lebten und immer wieder über so etwas wie Spaßgesellschaft und die Haltung des Anything Goes, die sogenannte Postmoderne, redet, in so einem Sinn, dass man nichts ganz ernst nehmen kann und dass diejenigen eigentlich schon die Dummen sind, die etwas ganz ernst nehmen, oder die das verfehlen. Und da hat dann Ironien sowohl eine subversive Kraft und ist aber auch die Haltung der Klügeren. Wir sollten, wenn wir das mal so akzeptieren als Beschreibung, uns erinnern, dass in der Zeit auch noch um 68 und in den ersten Jahren danach, das war eine Zeit, die die Dinge extrem ernst nahm. Die nahm auch den Spaß ernst. Die war in dem Sinn unironisch. Die wollte ein anderes Leben und die meinte ernsthaft, dass die Revolution kommt oder dass der Weltuntergang kommt. Und nur deswegen waren Leute in der Lage, wie genauso in der United Red Army in Japan wie in der RAF, in den Untergrund zu gehen und dafür zu töten und selber zu sterben und sich zu Tode zu hungern für ein aus ihrer Sicht besseres Leben. Und das könnte man jetzt ausführen. Ich denke, man könnte auch mal kurz irgendwann noch darüber reden heute, wie weit er zum Beispiel, wo Nähen und wo Fernen sind zu einem Regisseur, den wir beide vielleicht noch erlebt haben, sogar lebend, oder wir alle drei in der Berlinale und anderen Festivals, nämlich Koji Wakamatsu, der ja einen Film gemacht hat, der vor ein paar Jahren auf der Berlinale war, über diese United Red Army. Inzwischen ist er gestorben. Und der auch sehr extreme, sehr provokative, ähnlich rebellische Filme gemacht hat. Bei Oshima würde ich, weil ich diesen Humor auch sehe, Da finde ich, dass du, Lukas, vorhin das im Zusammenhang mit Existenzialismus treffender noch formuliert hast, nicht Ironie, sondern du hast von Absurdismus Absurde. Und Absurdität gesprochen. Und ich glaube, die Erfahrung des Absurden, die ja auch eine ist, wie sie von Camus und Sartre beschrieben wurde zum Beispiel, aber auch im Theater von Beckett und anderen, Ionescu, dass das vielleicht eine Erfahrung ist, die eher auf die Wirklichkeit, auf die filmische Wirklichkeit überträgt. Da auch wieder Buñuel verwandt. Wenn wir an die etwas späteren Filme von Buñuel denken, wo das dann eine große Rolle, also der Würgeengel etwa oder auch andere. Also kurz und gut, das ist eine Erfahrung. Und dann kann man in diesem Fall jetzt bei Tod durch Erhängen vielleicht auch von Satire sprechen. Also Farce habt ihr gesagt, Satire. Was ich meine, was der Unterschied ist, ist, dass die Haltung, dass es eigentlich man die Sachen so ernst nimmt, dass man nur noch mit Gelächter rauskommt. Um diese Haltung geht es. Dass man nur noch sagen kann, das ist absurd und lachend den Kopf schütteln. Oder man muss sich umbringen.
Es nichts zu lachen gibt.
Und die Haltung des Ironikers wäre eher die, dass man die Sache nicht ernst genug nehmen kann. Weil man an nichts glauben kann, was vielleicht auch ein trauriger Zustand ist. Und deswegen mit Gelächter rauskommt. Das Gelächter ist dasselbe, der Grund fürs Gelächter ist ein sehr verschiedener. Und um den Unterschied geht's mir hier.
Okay, verstehe nicht ganz. Kannst du noch einmal sagen, also was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist der, dass Oshima zu denjenigen gehört, die das, was sie erzählen und woran sie leiden, so ernst nehmen, dass Gelächter eine der möglichen Weisen ist, damit zu leben. Die es wirklich ernst nehmen und ernst meinen und wo ein extremer Zorn dahinter ist, während die Ironiker eher die sind, die nicht mehr dran glauben können und die es nicht ernst genug nehmen können und die deswegen lachen, weil sie es für absurd halten, dass jemand die Dinge so ernst nehmen kann. Da ist weniger Trauer dahinter vielleicht.
Ja, ist das wie bei Haneke, dass man es nur selber in Reaktion dann nicht mehr ernst nehmen kann.
Oh, Haneke ist wieder ein ganz eigener Fall. Habt ihr schon mal einen Haneke-Podcast gemacht?
Ja, das
gemacht?
War letzten Monat. Deshalb hat Christian den jetzt gerade auch noch so präsent, weil unsere letzte Special war Haneke.
Okay, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Also Haneke würde ich tatsächlich eher bei Oshima sehen als bei den Monty Pythons. Das mal spontan.
Ich finde, die Ernsthaftigkeit dieses Films schlägt sich, obwohl wir so oft gerade oder so, obwohl Rüdiger so oft von der Gottlosigkeit dieser Welt geredet hat, in einer religiösen Symbolik, in einer religiösen Überhöhung dieses Films dann letztlich doch irgendwie nieder. Also ich habe das Gefühl, unser R wird ja in diesem Prozess des sich selbst wiederfindens, des erst auf Distanz zu sich selbst gehen und dann Schritt für Schritt wieder an sich heranzurücken, eine symbolische Figur. Er verliert, kurioserweise in seiner Menschwerdung immer mehr das Menschliche und wird immer mehr zum Symbol und letztlich für mich vor allen Dingen auch so eine Art Christusfigur. Also ich habe das Gefühl, wenn er am Ende stirbt oder eben nicht stirbt, sondern seine Leiche verschwindet, dann ist er für etwas gestorben. So sagt uns das der Film nicht ganz explizit, aber man hat schon das Gefühl, er stirbt da so ein bisschen für vielleicht die Koreaner, vielleicht für uns alle, vielleicht für das Publikum. Ich finde, in seiner Ernsthaftigkeit bekommt dieser Film für mich so ein Element des Transzendenten. Dieser Raum wird für mich fast wie so eine Vorhölle, die man verlässt, um eine höhere Ebene des Daseins anzustreben.
Um ein Beispiel zu geben vielleicht, weil die höhere Ebene des Daseins, die sehe ich jetzt bei, also des Daseins in der Welt, ja. Dass man zum Sterben bereit sein muss. Das ist zum Beispiel auch ein Gedanke, der bei Oshima manchmal auftritt, der aber für uns heute, glaube ich, total fremd ist, dass Opfer nötig sind und dass man eigentlich dann ein besserer Mensch ist, wenn man bereit ist, für bestimmte Dinge etwas oder sogar sich selbst ganz sein Leben zu opfern. Und das ist hier der Fall auch.
Genau. Und das finde ich ja spannend, weil es einerseits keine subversive Geste ist, weil es ja ein Eingeständnis der Schuld des Täters irgendwie in irgendeiner Form ist, selbst wenn er in letzter Moment sagt, solange es einen Staat gibt, der mich verurteilt, bin ich unschuldig. Aber gleichzeitig ist es auch so ein komischer Bruch mit Moralvorstellungen, mit dem Justizsystem dieser Zeit, mit auch diesem Gestus der Todesstrafe, die ja nun dezidiert nicht dazu da ist, um Leute zu Helden zu erklären, zu etwas Besserem zu machen, um, also das ist ja eigentlich normalerweise kein freiwilliges Opfer. Ich finde diese Umkehr so spannend, eine eigentlich aufoktroyierte Hinrichtung durch den Staat in so eine Art religiöses Opfer zu verwandeln. Also das ist für mich die subversive Geste dieses Films.
Ja, es ist ja vielleicht auch, auch eine Konstante, die hier deutlich zutage tritt, eine Konstante seiner Filme, dass es eine Staatsfeindschaft ist, kann man das so nennen? Also eben mehr als eine Gegnerschaft, eine Wut und ein Hass gegen das Staatliche und auch das Behördliche.
Was der Staat tut, ist qua seiner Existenz falsch bei ihm. Also allein dadurch, dass der Staat existiert, ist er Unrecht. Das ist bei Oshi. Also ich finde, da hat er schon ja fast Nähe zum Anarchismus vielleicht, wenn man das so lesen will halt, ja.
Ich finde, dass er totale Nähe zum Anarchismus hat. Also ich fand bei den Nachrufen, wo ich auch ein paar nochmal so gelesen habe, 2013 und was man öffentlich auch lesen kann, das ist der Nachruf in der Zeit von Katja Nikodemus, eine Kritikerin, die gar nicht zu meinen Favoritenkritikern gehört, die aber da einen, finde ich, sehr, sehr guten und schönen Nachruf geschrieben hat, der vieles enthält, wo sie Oshima auf den Punkt bringt, der offensichtlich was bedeutet. Und sie stellt auch den Begriff des Anarchismus ins Zentrum unter anderem und macht auch die, hat auch eine interessante Bemerkung, weil sie nämlich darin erzählt, dass das, was er, was also Oshima sich selber am meisten, welches, also auf die Frage, welches für ihn die größte Zwangsordnung ist und welche Unterdrückung er am meisten gehasst hat, hat Oshima offenbar einmal geantwortet, seine eigene. Also da ist auch dieser absurde Selbstkritikgedanke wieder drin. Also noch schlimmer als der Staat ist der Feind, den man in seinem Inneren hat.
Das ist ja auch, es gibt immer so einen gewissen Narzissmus bei Oshima auf jeden Fall. Also er begreift vieles eigentlich nur im Zusammenhang mit sich selbst. Also so, zum Beispiel, es gibt ja diese Dokumentation über Kyoto, die er gedreht hat, Kyoto My Mother, wo er von seiner Mutter erzählt, aber wo man das Gefühl hat, diese ganze Stadt existiert eigentlich nur in Verbindung mit seiner Biografie, also sowas fast Solipsistisches. Und ich finde, auch in diesen Filmen, so sehr sie Distanz zum Einzelnen nehmen, so sehr sie das Opfer fordern, so sehr kommen sie dann in dieser symbolischen Ordnung mit dem Selbst immer wieder zu ihm. Also das finde ich ganz spannend, wie oft er halt in einer sehr kollektivistischen Gesellschaft alles nur über sich selbst als Individuum denkt halt.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Film, aber ich stelle sie euch erst beim übernächsten Film, damit wir
weiterkommen. Jetzt machst du es ja spannend.
Ja. Der nächste Film ist Boy oder der Junge von 69 und den habe ich auch nicht geschafft zu schauen. Aber ich denke, wie bei jedem Oshima-Film, oder klingt aber, die Prämisse klingt aber interessant. Lukas, kannst du sagen, worum es da geht?
Naja, es ist eigentlich relativ simpel. Auch der basiert wieder auf einer wahren Begebenheit, ein Ereignis, das durch die Medien geht. Es gab da eine Ersatzfamilie, eine Patchwork-Familie, würden wir heute sagen, aus Leuten, die sich zusammensetzen, die sich durchgeschlagen haben mit Betrug. Sie haben so getan, als wären sie von Autos angefahren worden und haben sich dann von ihren Opfern Geld auszahlen lassen. Und wir folgen ihnen in so einer Art Reisebericht fast durch Japan und sehen, welche diese Konstellation, in der sie leben, in der sie versuchen, sich durchzuschlagen, wie sich das auf ihre Verfassung, auf ihre Existenz irgendwie niederschlägt. Nach und nach werden die falschen Unfälle immer realer. Man hat das Gefühl, die Einschläge kommen näher. Der Junge trägt tatsächlich über die Zeit der immer im Mittelpunkt steht und für die meisten Unfälle vorspielt, trägt immer mehr reale Wunden dahin und am Ende, das kann man, weil es die reale Ereignisse sind, glaube ich, ganz gut spoilern, werden sie irgendwie geschnappt und es geht um die Nachwirkung. Und mich hat dieser Film, der auch wieder, finde ich, sehr stark in so eine neorealistische Richtung am ehesten geht, der vielleicht hier und da mal eine kleine Traumwelt öffnet, aber der immer versucht, so diese Lebenserfahrung unmittelbar auch gerade von Marginalisierten sichtbar zu machen. Mich hat er sehr stark an einen sehr aktuellen Film erinnert, nämlich an Shoplifters von Hirokazu Koreeda, der mehr oder weniger die gleiche Struktur aufbaut, der auch beginnt, da sind es dann eben Ladendiebstähle, aber der uns auch so die Prozesse vorführt, wie machen sie das eigentlich, und der dann endet bei der Entdeckung und Bewertung durch die Staatsmacht. Und ich halte das nicht für den spannendsten von Oshimas Film, genauso wenig wie ich es für den spannendsten von Koreedas Film halten, aber ich finde sie beide schon gelungen in der Art, wie sie diese Erfahrung am Rand der Gesellschaft eben schildern in ihren Einzelheiten, in oft so weiten Einstellungen, in dem wir dem Alltag dieser Menschen folgen und so. Aber vielleicht nicht der aufregendste Film von Oshima.
Plot-Twist, die Frage passt jetzt schon, fällt mir gerade auf. Und zwar ist es so, dass wir noch gar nicht so richtig darüber geredet haben, was ist eigentlich Oshimas Idee vom Kino, vom Film, was kann Kino bewirken und so weiter. Also sicherlich kam das in deiner Einführung irgendwo vor, Lukas, aber so explizit wird es wahrscheinlich ja dann erst am nächsten Film werden, wo es ja wirklich ums Filmemachen geht. Aber ich habe jetzt diesen Boy nicht gesehen, aber wenn die vorspielen, also diese Unfälle vorspielen, um dadurch zu betrügen wieder, ne? Das ist ja was Ähnliches, wie das wir schon in Nackte Jugend gesehen haben. Man spielt etwas vor, um zu lügen, um Geld zu bekommen am Ende. Gleichzeitig haben wir in Death by Hanging, dass man jetzt etwas nochmal vorspielt, um die Wahrheit am Ende zu finden. Also ich habe jetzt nicht das ganze Werk gesehen, aber ich habe das Gefühl, dieses Spielen, Schauspielern, dadurch die Wahrheit zu finden, durchs Kino, welche politische Macht kann das Kino haben und sowas, das ist schon in vielen von diesen Filmen auf jeden Fall drin, oder? Ich weiß noch nicht, was richtig Oshimas Antwort darauf ist. Ob er sagt, das Kino hat tatsächlich ein großes politisches Potenzial.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Christian, glaube ich. Auch finde ich eine sehr treffende, sofort mir einleuchtende Beobachtung. Dass zum einen die Rolle, die das Spiel und das Vorspielen überhaupt spielt, auch die Tatsache, dass eigentlich immer gezeigt wird, dass das einen Preis hat, dass man also bezahlt mit seinem eigenen Körper und seiner Seele und manchmal mit seinem Leben eben wie in dem Fall und das vielleicht auch bewusst einsetzt. Also die setzen eben den Körper bewusst ein, die viele Figuren bei Oshima. Und dann natürlich, dass immer die Frage so gestellt wird nach der Bedeutung der Wahrheit und der Lüge und eigentlich die Lüge in dem Fall auch nie Selbstzweck ist. Insofern ist er auch ganz modernistisch, weil es am letzten Endes um die Wahrheit geht. Und dass die Lüge höchstens den Sinn macht und gut ist, wenn sie zum Aufdecken der Wahrheit führt. Und das ist, glaube ich, so eine durchgängige Linie, was das für Oshimas Filmemachen selber bedeutet. So ein Film, den ich mal gesehen habe, aber leider nicht geschafft hat, ihn wiederzusehen, das ist seine Filmgeschichte, wo er die japanische Filmgeschichte erzählt. Ist in dieser Arte-Edition, die viele sich erkennen werden. Da ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie er sich dazu da verhält. Ich glaube, aus seinen Filmen heraus kann man sagen, dass er einen Begriff des Kinos hat, der in mancher Hinsicht sehr modern ist, weil er zum einen sehr zeitgenössisch ist. Der zum einen nämlich, da geht es ums Zeigen, ums Darstellen, ums Nicht-Wegschauen, um auch das Zeigen der hässlichen Seiten, also in dem Sinn auch ein Wahrheitspathos da drin. Es geht darum, hinzugucken und den eigenen Blick auch auszuhalten, auch wenn es unangenehm ist. Es gibt auch die Neugier, alles zu zeigen, in dem Sinn Darstellungstabus zu brechen in Fragen der Gewalt und insbesondere des Sex. Und dann natürlich auch in dem Sinn, vielleicht sehr modern, weil das, was wir heute, das ist relativ neu, dass wir Film auch erklären könnten als Performance, als Aufführung, als eine Aneinanderreihung von Momenten, die stark sind und die uns triggern, uns verändern, uns schockieren. Das ist nicht so sehr um eine durchgängige Erzählung, schon gar nicht um eine homogene, zusammenhängende Erzählung geht, sondern dass manchmal einzelne Szenen oder etwas, auf das der ganze Film hinführt, das Entscheidende sind an einem Film. Das finden wir bei Oshima eigentlich von den allerersten Filmen an bis zu den allerletzten. Also da kommen wir dann auch bei Merry Christmas, glaube ich, drauf. Und bei Reich der Sinne, Reich der Leidenschaft. Das sind so Filme, wie man, glaube ich, mit dem Performance-Begriff gut beschreiben kann. Also es geht im Grunde darum, erstens den Zuschauer auf eine Weise ganz intensiv anzusprechen und mit einzubeziehen, zu einem Teil der Aufführung, der Inszenierung zu machen. Und das Kino kann das anders leisten als das Theater, aber eben ihn auch so zu involvieren und in ihm eine bestimmte Reaktion hervorzurufen.
Ich finde diesen Theaterbezug ganz interessant, weil ja gerade im Film davor, Tagebuch eines Diebes aus Shinjuku, das Theater eine ganz große Rolle einnimmt, wo eine permanente Transformation zwischen Alltagserfahrung und Kinoperformance am Ende stattfindet, bis sie kaum mehr unterscheidbar sind, bis sich beide so in denselben Raum drängen halt tatsächlich. Und ich glaube, das ist schon ganz richtig. Es geht ihm sicher um so ein, wir haben schon mehrfach über Neorealismus geredet, einfach ein Betrachten von Wirklichkeit, ein Einfangen, eine Zeugenschaft bei bezüglich der Wirklichkeit, aber auch darum, was wir hier natürlich in diesem Podcast oft haben, so diese Frage nach, wo brechen die Bilder, wo werden die Bilder in ihrem Erscheinen, in ihrem Entstehen sichtbar? Also gerade bei vielen von diesen experimentelleren Filmen, so diese Art Theater Guild Zeit in den 60ern, die sind sehr darauf bedacht, so dass, woher kommen die Bilder, so als aufklärenden Prozess mitzudenken. Also ich glaube auch der nächste Film, Geheime Geschichte der Kriegs- und Nachkriegszeit von Tokio, The Man Who Left His Will on Film, wo der Film ja sogar im Titel ist, da kommt das nochmal sehr deutlich hervor. Ich glaube, er hat je nach Film eine andere Herangehensweise und einen anderen Schwerpunkt da einfach halt.
Genau, ich würde den einen Gedanken noch ergänzen. Also es geht ihm bei all dem um die Wahrheit. Durch auch das, was ich Performance genannt habe. Und eine ganz bewusste Scheinhaftigkeit und manchmal Kulissenhaftigkeit. Und das ist vielleicht auch etwas, wo ihn dann, ihr habt es vorhin hin erwähnt, wo sein Filmemachen mit dem von Haneke ein bisschen Nähen aufweist, dass es am Ende darum geht, mit dem Zuschauer etwas zu machen, dem auch was zuzumuten, ihm nicht nur was zu zeigen, was er so konsumieren kann, was er anschauen kann oder auch nicht, wo ihm eine Erzählung von A nach B, vom Anfang zum Ende geboten wird, sondern ihn herauszureißen, ihn zu erschüttern, zu irritieren und eine Art von Änderung, idealerweise, du wirst ein anderer nach diesem Film, zu bewirken. Und das ist was, wo mir scheint, dass Haneke sowas auch gerne hat, mit anderen Mitteln und so, aber schon auch so diese leichte Tendenz, der Zuschauer darf auch mal gequält werden, der darf auch mal schockiert werden, der muss überrascht und herausgerissen werden aus seinem alltäglichen Trott. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt da. Und da finden wir diese Nähen dazu. Und beim Neorealismus ist der einzige Punkt der, ich glaube, das ist noch stärker bei Oshima darum geht, auf die unangenehmen Seiten zu schauen. Also diese manchmal etwas zu idyllische Tendenz des Neorealismus, dass die Armen idealisiert werden und es sind immer kleine, hübsche Jungs und Mädchen, die dann Schmutz im Gesicht haben und wir denken, ach, das muss man ihnen jetzt erstmal abwaschen mit einem warmen Waschlappen. Das ist bei Oshima nicht so niedlich.
Na, ich glaube, der Junge gerade zum Beispiel hat ja sogar so ein Element wieder den Eskapismus. Also es gibt ja immer wieder diese kleine Erzählung über Science Fiction und über die Außerirdischen, die sich der Junge und sein noch kleinerer Bruder da erzählen. Und ich glaube, dass er diese Ausflucht nicht erlaubt, ist hier gerade für diese so realistischer geprägteren Film sehr entscheidend. Ich finde natürlich jetzt den Übergang zu dem nächsten Film sehr schön, der ja mit allem von denen sich überwirft und was völlig anderes.
Ja, ne? Hört gar nicht.
Christian, wir hatten beide sehr viel Freude an dem, oder?
The Man Who Left His Will on Film von 1970 oder Geheime Geschichte der Kriegs- und Nachkriegszeit von Tokio. Also sehr unterschiedliche Titel jetzt. Sonst haben wir, glaube ich, nicht diese starke Unterscheidung im Deutschen und im Englischen. Aber dem schon, es geht um. Oder was passiert ist, dass Endo, ein Filmemacher und Aktivist, sich in den Tod stürzt von einem Dach und seinen Genosse Motoki dessen Kamera findet und sich immer wieder die Videos anschaut, die er darauf findet, auch mit seiner aktivistischen Gruppe zusammen und die immer nur so seltsame Straßenaufnahmen zeigen und diese Gruppe nicht so richtig versteht eigentlich, was sie damit soll und irgendwann verschwimmt hier, kann man vielleicht sagen, so Bildebene und also die Bildebenen und die Frage wird auch aufgeworfen, gab es diesen Endo überhaupt wirklich oder ist es nicht Motoki selber? Und ich fand den vor allem, also ich habe das bei vielen Sachen hier aufgeschrieben, bei ganz vielen Filmen, dass ich die wunderschön finde und auch diesen Film, also der, was ist das Format? Das ist hier so 4:3. Auf jeden Fall wieder
Das habe ich mir jetzt.
Ja, auf jeden Fall ist es, ich glaube, irgendwie so. Und also ganz anders wieder stilistisch als die anderen Filme und viel, also ganz interessante Einstellungen, so eine Verworrenheit und irgendwie, also es hat nicht das, gut, da müssen wir vielleicht drüber streiten, es hat hier nicht dieses Brechtsche, man tritt mal so raus, sondern ich habe das Gefühl, in dem Film wird man viel mehr reingesogen und auch in diese Welt aus der Kamera eigentlich. Also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie so eine immersivere Erfahrung jetzt ist und deswegen so untypisch zu dem, jetzt vielleicht Death by Hanging oder sowas, der da ein bisschen davor kam.
Ist das ein Selbstporträt von Oshima? So ein imaginäres?
Es ist ein Porträt seines Zweifels oder seiner eigenen Aufgabe. Es geht um die Frage, was tue ich als Künstler, als Filmemacher überhaupt? Diese Frage, die gerade aufkam, das wird ja in diesem Film gesagt, so was muss ich die Welt betrachten? Muss ich sie modernistisch irgendwie verformen? Was muss ich mit ihr tun? Dieser Filmemacher hier stellt sich ja die Frage, was ist, wenn der Film nicht revolutionär ist? Und damit stellt sich natürlich auch Oshima die Frage, was, wenn mein ganzes Leben eine Lüge ist? Dieser Film hat ja so eine Kreisbewegung. Ich finde, er hat sehr stark was von, ich musste an Maya Duren denken und Meshes of the Afternoon, der ja auch so ein Verfolgen des Selbst uns irgendwie zeigt in experimenteller Form. Oder ich musste an David Lynch und diese Schleifenbewegung, die diese Filme immer durchlaufen, denken. Und das scheint mir hier auch wieder so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Diese Kreisbewegung des Films ist so ein Kreislaufen dieser Bewegung und der eigenen Tätigkeit. Er kommt mit seiner Arbeit als Filmemacher immer wieder an denselben Punkten an. Er wiederholt sich, obwohl er immer versucht, sich selbst zu negieren, denkt er sich. Und das ist ein Film, der von einer großen Traurigkeit durchzogen ist und fast von so einem merkwürdigen Wille zur Selbstvernichtung hinzugehen und zu sagen, was ich mache, ist eigentlich wertlos und erstarrt und tut auch nichts, sondern es führt immer wieder zu dem, der Sprung vom Dach ist da eigentlich unvermeidlich. Und ich finde, trotzdem hat er große Momente von Schönheit, wenn der Körper da als Projektionsfläche benutzt wird, wenn der Film fast mit so einer körperlichen Liebe zusammenfindet in diesen Projektionsszenen, da hat er für mich was unglaublich Sinnliches. Also Erotik ist ja oft auch was Schwieriges natürlich bei Oshima, was Destruktives. Aber hier, finde ich, haben diese Sexszenen schon auch etwas sehr Anregendes, Erotisches halt.
Rüdiger, wie findest du den?
Ich finde den auch, ich finde auch, dass, fangen wir hinten an mit den, dass die Sexszenen auch erotisch sind, anregend. Ich finde sowieso, dass Oshima ein Regisseur ist, der das eigentlich ganz gut kann, Sex inszenieren, selbst wenn es nicht immer schöner Sex ist. Und vielleicht auch, es geht nicht darum, das dann immer schön zu färben und nur idyllische Formen des Zusammenseins zu zeigen, das ist klar. Aber es ist schon, es gelingt ihm immer eine Intimität, dass kein Gefühl der Künstlichkeit und des Gemachten aufkommt. Und da vielleicht dann auch wieder Nähen zu neorealistischen Filmen machen. Und das andere ist, dass ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass dieser Film, der ja visuell schon heraussticht und ganz anders ist als die vorherigen, dass das vielleicht so sein 68 ist. Ist natürlich jetzt vorgegeben durch die Zeit, in der es entstand. Das ist eine Reaktion ist auf die Umbrüche, die es sowohl in Japan gab und die auch existenziellen Infragestellungen in der Gesellschaft, auch auf sowohl visuelle, künstlerische, aber eben auch sexuelle Revolutionen, die auch Japan in Mitleidenschaft gezogen haben. Ich habe auch schon gesagt, es gab da ähnlich wie in Deutschland auch das sowohl nicht nur diese klassischen 68er Bürgerrechtsbewegungen und Studentenproteste, sondern eben auch gewalttätige Aufstandsbewegungen und die in Japan auch noch stärker mit Aufständen in der Arbeiterschaft und Streiks, also da ähnlich wie in Frankreich verbunden waren und eben eine linke Untergrund und gewalttätige Untergrundorganisation, die sich dann selbst zerfleischt hat. Und das, da wird jeder, der in dieser Zeit als aktiver Künstler gelebt hat, darauf reagieren müssen. Und ich habe so den Eindruck, dass das eine Art versuchter Umbruch, Versuch nochmal einen Neuanfang des Filmemachens, nachdem er da schon locker 10, 12 Filme gemacht hat, dass das für ihn so etwas ist, so ähnlich wie Godard, mit dem wir ihn verglichen haben, da in dieser Zeit ja in der Gruppo Werthoff dann also auch vorher an einen Endpunkt gekommen ist und dann so eine Gruppe gefunden hat, mit der er versucht hat, Filme auch von der Machart und Produktionsbedingungen hier ganz anders zu machen. Und da auch bis zu einem bestimmten Grad gescheitert ist, Godard. Und bei Oshima stellt sich halt, finde ich, bei dem Film schon die Frage, ob das geglückt ist. Das ist interessant und schön anzusehen. Das ist auch gut anzusehen aus der heutigen Zeit. Da neigt man natürlich dann dazu, darin den Zeitgeist zu sehen und auch das schöne, poppige, wilde dieser Zeit zu spüren. Da gibt es viele andere Beispiele, auch bei anderen Filmemachern, wo es ähnliche solche Filme gibt. Aber das ist ja auch ein Film, der dann folgenlos geblieben ist, der also im Werk von Oshima. Und der ein bisschen ist das, dachte ich, ich kenne nicht alle Filme von ihm, dachte ich aber, ist das ein Kipppunkt vielleicht in seinem Werk, insofern, als dass die Filme, die er davor gemacht hat, über die wir bisher sprachen, relativ homogen sind und sich gewissermaßen der eine aus dem anderen ergibt und oft Bezüge untereinander feststellbar sind. Und danach vielleicht als Resultat einer schärferen Infragestellung, vielleicht als Resultat von etwas, was auch Oshima selbst als eine künstlerische Krise empfunden hat. So kann ich jetzt nicht weitermachen, ich muss ganz anders machen, dass die anderen Filme viel stärker so solitäre sind, wo jeder für sich steht. Vielleicht die beiden, Reich der Sinne, Reich der Leidenschaft, gehören klarerweise durch den Gegenstand und die Hauptfigur zusammen. Aber ansonsten steht jeder sehr für sich. Kommt mir so vor, widersprecht mir gerne.
Ja, klar, gern sofort. Das hatte ich eigentlich in seiner Karriere vorher auch schon so wahrgenommen, dass diese Filme sehr klar Distanz zueinander schaffen. Also ich zum Beispiel, dieser Schritt von Tagebuch eines Diebes aus Shinjuku zu Der Junge ist ja einer wie Tag und Nacht. Das könnte auch ein anderer Filmemacher sein. Natürlich hat man bestimmte Marotten, bestimmte Tendenzen. Es ist ja auch irgendwie ein Autorenfilmer. Aber diese Sehnsucht nach dem Film, der heraussticht, also zum Beispiel auch die Rückkehr der drei Trunkenbolde davor 68, der also schon am ehesten eine Komödie auch irgendwie ist, der natürlich in Bezug auf den Vietnamkrieg auch wieder auf dieses Thema der ethnischen Koreaner sich bezieht, aber der so eine ganz andere Form annimmt mit einem inneren Bruch, auch mit bestimmter Form von Animation, die er vorher nicht benutzt hat. Also ich sehe jetzt nicht diesen Film spezifisch als den Kipppunkt, aber es ist vielleicht schon richtig, dass in diesem Film eine Erkenntnis liegt, so ein Gefühl von, es kann so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen, weil wir ja hier in diesem Film auch ein Scheitern vorgeführt bekommen. Jemand, der von seinem Pfad sich lösen will, der analysiert und betrachtet mit der Kamera, der vor allen Dingen was nachstellt, das es schon mal gibt, um vielleicht irgendwie sich selbst zu entkommen, aber der trotzdem in denselben Abgrund stürzt. Also wenn er konsequenzenlos bleibt, dann mit Ankündigung, weil das Scheitern dieses Films als Selbsterneuerung auch schon in diesem Film enthalten ist. Was mir dieser Film noch vor Augen geführt ist, ist ein Bezug vielleicht zu einer anderen Kultur Japans oder des japanischen Kinos, nämlich ich habe das Gefühl, diese Sehnsucht auf die Straßen zu ziehen, ist in diesen Filmen immer. Aber an diesen Anfangsszenen, wenn man da durch die Menschenmenge rennt mit dieser Handkamera, da hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Film von Sion Sono am ehesten. Und da dachte ich dann vor allen Dingen auch, da ist tatsächlich, wenn wir über sowas reden wie Performance Art, wie Straßenkunst, ein Bezug dazu da. Also dieser Gedanke, man hat auch Menschen, die in einer Öffentlichkeit stehen, die das Kino so erweitern und hinaustragen und das als Teil der Öffentlichkeit begreifen, wie Tokyo Gagaga bei eben Sion Sono zum Beispiel. Also da hatte ich auch das Gefühl, wenn er jetzt Filme über Straßenparaden dreht oder so, die sowas Dokumentarisches haben, dann hätte mich das nicht überrascht. Das ist ein Pfad, den er nicht eingeschlagen hat. Aber das war so eine Tendenz, die ich in diesem Film noch gesehen habe.
Und 1976 kommt dann, ja, der Skandalfilm, der bekannteste Film, der viele auf diesen Regisseur erst aufmerksam macht, über den wir jetzt ja schon, also bis zu diesem Punkt, sehr viel gesprochen haben und ja sogar auch Filme ausgelassen haben. Also ich finde interessant, wie spät das dann theoretisch im Werk so ist, dass er dann nochmal diese Bekanntheit erhält, im Reich der Sinne, in The Realm of the Senses. Vielleicht ohne direkt mal zu sagen, worum es geht, Rüdiger, du hast den doch auch ihr habt den beide als ersten Film, ne, von Oshima gesehen. Rüdiger, wie war das denn für dich, diesen perversen Film zu sehen damals?
Also ich habe ihn nicht als erstes gesehen. Ich habe nur als erstes über diesen Film, über Berichte über den, davon erfahren. Das ist ein Film, ich würde sagen, also ich habe den mal im Münchner Werkstattkino in den 90ern gesehen, bilde ich mir ein. Das ist ein Film, den ich damals, und ich weiß nicht, ob ich ihn heute verstanden habe, aber damals habe ich ihn ganz bestimmt nicht verstanden, den man aber trotzdem gerne sieht, weil er was Rätselhaftes hat und weil dieses Rätselhafte produktiv ist. Also es ist eindeutig ein Film von jemandem, der erstmal Bilder machen kann, der eine Atmosphäre aufbauen kann. Und der ist natürlich, wenn man so will, verführerisch erstmal, weil er Nacktheit und Erotik zeigt, und dann dreht sich das Ganze. Und es geht natürlich um eine Darstellung von Leidenschaft, die, gebe ich zu, mir fremd ist und die ich auch heute in unserem, wie schon erwähnt, ironischen Zeitalter, es geht jetzt nicht nur um die Gewalt, in die diese Leidenschaft dann mündet, sondern es geht schon darum, wie fu sollte Amour sein und wie sehr können wir das auch? Ist ja vielleicht auch ein Mangel unserer Zeit, dass wir nicht diese starken Empfindungen haben, nicht diese Fähigkeit, ich habe vorhin von Opfer gesprochen, nicht die Fähigkeit uns selbst für eine Sache, sei es die Weltrevolution oder das Schicksal der Nation, sei es auch die Liebe und die persönliche absolute Leidenschaft und, wenn man so will, absolute Existenzerfahrung, uns dafür zu opfern. Und Oshima zeigt in diesem Film, so wie wohl schon früher, aber vielleicht noch nie mit dieser Konsequenz, Menschen, die an ihr Limit, ihr eigenes gehen und ihr sich halt bis zum bestimmten Grad, sich einfach opfern für den Augenblick der Ekstase. Es geht hier auch, das ist auch dann wieder bei Performancekunst, vorhin habe ich natürlich an den Film auch gedacht, weil es geht hier schon darum, wenn auch nur metaphorisch, weil es halt nicht tatsächlich passiert, aber hier, dass hier zwei Figuren sich selber körperlich auch versehren und sich selber Dinge zumuten und uns das anzuschauen. Und das kann man vergleichen mit so Performance-Kunst, wenn man an die berühmte Marina Abramović denkt, die sich auch permanent selber versehrt hat, nicht aus einem reinen Masochismus heraus, sondern vielleicht aus der Liebe schon und der erotischen Faszination für diese Erfahrung und für dieses Schmerzaushalten, aber auch für das, was das mit den Zuschauern macht, mit allen, die zusehen müssen. Und ein Aspekt, den man, glaube ich, berücksichtigen muss, wenn man von der Wirkung dieses Films spricht. Und das ist ein Aspekt, wo ich nicht so ganz sicher bin, wie weit Oshima den einkalkuliert hat. Wenn er es hätte, wäre mir das nicht wirklich sympathisch. Dann, wie weit er einkalkuliert, dass so etwas nicht nur skandalisiert wird, das wurde es ja in Japan auch, und das hat er ganz bestimmt einkalkuliert, sondern wie weit er damit auch eigentlich die Klischees des Japanischen und des Fernöstlichen, also die perversen Leute aus einem fernen Land, die mit Sex und Gewalt ganz anders umgehen und lauter so schräge Dinge machen, die wir Westler nicht verstehen, wie weit so ein Klischee damit bedient wird, mit diesem Film und dem Folgefilm und schließlich dann auch noch mit Merry Christmas, Mr. Lawrence auf eine ganz andere Basis.
Also du hast das Gefühl, da ist so eine Art Selbstexotisierung irgendwie am Werk in Teilen?
Ja, ich bin eben nicht sicher, ob das Absicht ist und ob es auch, ob er einkalkuliert, wie die Wirkung, das ist sowieso, glaube ich, eine interessante Frage bei Oshima, wie weit den interessiert, wie Zuschauer mit seinen Filmen umgehen, wie weit er überhaupt an Zuschauer denkt. Buñuel, der oft genannt war, ist ja jemand, wo ich glaube, der hat immer total mit einkalkuliert und der ist es immer erkennbar so, dass er spielt mit den Zuschauern, mit einer großen Lust und Souveränität. Tut das Oshima auch?
In Teilen würde ich sagen. Ich glaube, er macht immer noch Filme für Japaner, auch in dieser internationalen Phase. Er hat das immer wieder betont und ich halte das auch nicht für irgendwie was Vorgeschobenes, sondern ich glaube, er findet jetzt in diesem internationalen Raum eine neue Möglichkeit, auf Japan zu blicken. Sicher entsteht dadurch eine neue Form von Distanz. Also in Merry Christmas, Mr. Lawrence wird das jetzt noch mal sehr viel expliziter, weil da verschiedene Teams und verschiedene Sprachen zusammenfinden und da dieser neue Blick auf Japan entsteht. Aber auch schon hier mit dem französischen Team in Teilen, mit dem französischen Geld, ist irgendwie eine Möglichkeit, Japan auch von außen zu betrachten. Und das ist vielleicht dann das, was man mitdenkt. Ein Blick von außen, den man selber versucht einzunehmen. Und ich glaube, es ist ja vor allen Dingen ein Film erstmal über auch irgendwie das revolutionäre Potenzial von Liebe. Liebe als Ereignis, Liebe als etwas, das uns von dem Rest der Welt isoliert, das uns ganz in sich als Obsession, als Monomanie versinken lässt. Und da sind wir unempfänglich für das, was außenrum passiert. Im Guten wie im Schlechten. Das ist auch eine Taubheit für das Verführerische, was die Welt für uns anbietet. Also wenn da die Soldaten an ihm vorbeimarschieren, das ist für mich der entscheidende Shot im Jahr 36. Der Militarismus hat irgendwie gewonnen und er läuft aber in die andere Richtung. Dann heißt das zum einen natürlich, er ist nicht Teil dieser tumpen Masse geworden. Andererseits wissen wir aber auch, er tut nichts dagegen. Er geht nicht in den aktiven Kampf, sondern das ist sicher auch etwas sehr Privatpolitisches. Das ist ja etwas, das da immer vorher in diesen Filmen kritisiert wurde, wenn Leute sich zurückziehen und so. Aber ich glaube, das hat Oshima nicht immer nur als was Schlimmes begriffen, sondern er vollzieht ja wahrscheinlich einen Teil der linken Bewegung, eine Bewegung mit, nämlich diese Frage, was muss ich an mir selbst ändern, wie muss ich an mich selbst arbeiten, um diese Zustände, die ich vorher mit Massenbewegungen nicht erreichen konnte, zu finden. Und dieser Fanatismus der Liebe, den er hier schildert, den finde ich nun doch in Teilen auch irgendwie rührend. Er schafft viel Distanz, er bemüht sich ja sogar, einen Abstand zum Pornografischen, zu den Pinko Aiga dieser Zeit irgendwie zu finden. Aber ich glaube, er glaubt schon an diese Sexualität als Geste von einer vollkommenen Hingabe.
Ja, das finde ich total spannend, weil, also ganz kurz noch, es spielt in den 30ern und es verliebt sich eine Prostituierte in den Besitzer des Hotels, in dem sie arbeitet, und die fangen eine Affäre an und kommen dann auch zusammen und dann haben immer heftigeren Sex, ne, also dann mit Würgen und noch anderen Geschichten, die dann da passieren, bis es dann so zur Kastration kommt, um das einmal nur gesagt zu haben. Ich war total, Lukas, also von den Specials an Crash von Cronenberg erinnert bei diesem Film und habe mich auch gefragt, ob Cronenberg sich vielleicht auch auf den bezieht oder sowas, und fand auch, dass für mich nicht ganz klar war, also man erst vielleicht denkt, okay, vielleicht sind die pervers und wobei aus einer heutigen Sicht, glaube ich, findet man zum Beispiel dieses so, dass man sich gegenseitig wirkt oder sowas vielleicht jetzt gar nicht mehr so, weiß ich nicht, so revolutionär, ja, oder so abartig.
Man bringt
oder
den
so.
Partner vielleicht dabei nicht um, oder?
Was hast du gesagt?
Man bemüht sich schon darum, seinen Partner nicht umzubringen.
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber es ist noch nicht alles.
Also ich also weiß jetzt nicht, wie es bei euch
so
schockt, ist.
Dass halt manche Leute bestimmte Sachen halt machen. Aber es geht natürlich dann immer weiter. Und da habe ich dann auch gefragt, also auch je länger sich das steigert, so, dass man, glaube ich, erst das Gefühl hatte, okay, das ist irgendwie zu heftig, was die machen und so weiter. Aber irgendwann man sich auch fragt, was, ist es nicht auch eine Reflexionsbewegung, die er einfach vollzieht, ohne ein klares Urteil zu treffen eigentlich darüber, was die machen? Also, dass man eben in zwei Richtungen lesen kann. Einmal, es ist Selbstaufgabe im negativen Sinne irgendwie. Man verliert irgendwie was von sich selbst, wenn man sich dieser Lust hingibt. Aber auch, das hat was Schönes. Also, dass man überhaupt diese Fähigkeit hat, sich so aufzugeben, bis halt in fast dem Selbstmord eigentlich am Ende. So, ich finde, der ist nicht, also für mich war der nicht so klar zu lesen, auf jeden Fall, der Film.
Genau, ich glaube, dass die Bemerkung von Lukas ganz richtig ist, dass man diesen Film auch vor dem Hintergrund des damaligen Zeitgeists längst nicht nur in Japan sehen muss, von dem also, dass die 68er-Bewegung im Grunde sich nach innen kehrt. Das Private wird politisch, wäre dann das Stichwort dazu. Das heißt, dass zum einen sexuelle Beziehungen, Liebesbeziehungen politisiert sind. Zum anderen, dass man meint, bevor die Weltrevolution überhaupt möglich ist oder eine Veränderung der Verhältnisse, muss man erstmal bei sich selber zu Hause aufräumen und alles verändern. Und das führt dann einerseits zu dem Boom der Selbstreflexion in Form von Psychoanalyse, der Selbsterfahrung in Form von Drogenerfahrung. Und Sex spielt dann eine Rolle. Also man hinterfragt die traditionellen bürgerlichen Beziehungen, auch die Praktiken. Und man hat auch ein neues Bild davon und sieht dann andererseits natürlich auch Sexualität als eine bestimmte Form auch der Selbststeigerung, der Bewusstseinserweiterung. Und das spielt alles hier eine Rolle. Was aber doch interessant ist, ist, dass zum einen dieser Film in den 30er Jahren lokalisiert ist, also auch an ein wahres Ereignis anknüpft. Ich weiß nicht, wie weit das genau nachgebildet ist, aber es heißt, dieser Film führt auf eine wahre Figur zurück. Diese Frau hat es wirklich gegeben. Und dass er das zu einem Akt, egal ob Befreiungsakt oder was sonst für einen Akt einer Frau macht. Die Frau ist die Täterin, die aktive Figur hier und die, die im Grunde die Maßstäbe setzt, das Programm vorgibt. Und dann ist es so, dass ich nicht ganz, also deswegen von wegen dieses Stichwort, was du Selbstexotisierung genannt hast, ich bin nicht, also auch wenn er französisches Geld hat, scheint mir das ein explizit japanischer Film zu sein. Und einer der, das wäre dann die Frage, da bin ich vollkommen unsicher, wie weit das auch Bezüge auf die japanische Gesellschaft der 30er Jahre, das heißt die eines imperialistischen Kaiserreichs, was in Richtung einer Militärdiktatur sich bewegt, was auch die eigene Bevölkerung sehr stark unter Kuratellen, teilweise tyrannisiert, gleichschaltet, eine Rückkehr zum Japanischen, also westliche Kleidung ist verbrämt zum Beispiel. Es wird den Leuten gesagt, zieht euch japanisch an. Und die Westler werden verdammt, westliche Industriefirmen werden zum Rausgehen aufgefordert. Das ist eine Form von japanischem Faschismus, die da allmählich sich Bahn bricht. Und vor diesem Hintergrund erzählt er die Geschichte. Der Krieg, der dann kommen sollte, um dessen Folgen weiß jeder. Also wieder die Selbstkritik Japans und die Selbstexotisierung, das ist ein starkes Wort. Ich glaube nicht, dass ihn das französische Geld jedenfalls beeinflusst, einen anderen Film zu machen. Und dass es ein stärker westlicher oder unjapanischer Film ist, oder er sich auf westliche Sehgewohnheiten einlässt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ihn gar nicht interessiert, was ein Publikum zu Hause und auswärts denkt. Es könnte aber auch sein, dass er weiß, er provoziert damit und will das ja auch. Und darüber hinausgehend halte ich es eben für möglich, dass er das mitreflektiert, das ist aber eher die Frage, die ich stelle, dass solche Sachen von der Breite des westlichen Publikums anders verstanden werden. Nämlich so verstanden werden, dass er zu einem Bild des Japanischen als des fremden, perversen, gewaltbereiten, sexuell aufgeladenen beiträgt.
Aber dafür schildert ihr diese Ereignisse doch viel zu, naja, liebesvoll ist vielleicht der falsche Begriff, aber intim. Sie sind definitiv nicht bewusst negativ geschildert. Es ist nichts, was sie stärker verzerrt oder so. Und wir sehen eine große Zärtlichkeit zwischen diesem Paar, in dem sicher bei dem viel passiert. Also ich würde sagen, wir haben Sada nicht von Anfang an als die dominante Figur, sondern das ist ein langsames Vertauschen der Rollen, so ein Domestizieren, ein Triumph nachher der Weiblichkeit über eine Männlichkeit, oder was heißt Triumph? Ein gemeinsames Wechseln von Dominanz und Subordination halt. Aber vor allen Dingen problematisiert er ja das nicht. Er hat da gar keine Angst vor, sondern ich finde gerade diese Sachen so, wenn sie da Fellatio bei ihm vollzieht und er sitzt da mit der Zigarette, das sind sehr ästhetische Bilder, also es geht nie stark darum, uns als Zuschauer diese erotisierende Wirkung zu übertragen, aber schon eine Schönheit in diesen Akten zu erkennen. Deshalb, also dieses Zerrbild des perversen Japans oder so, das fällt mir einfach vielleicht aus heutiger Perspektive, aber es fällt mir schwer, es darin zu sehen. Aber um Japan geht es ihm natürlich. Das sehen wir ja auch, wie japanische Flaggen eingesetzt werden. Die erste japanische Flagge, glaube ich, hat ein kleines Kind, das damit den Penis eines Obdachlosen halt irgendwie anstößt oder so. Das heißt, irgendwie das Japanische, diese Flagge, die ja als Bild immer wieder in diese Filme so zurückkehrt, in der Junge wird einmal ein roter Gummistiefel in einen Schneemann gesteckt und auf einmal ist die japanische Flagge da, oder Blut spritzt auf Schnee und die japanische Flagge ist da. Und hier haben wir schon das Gefühl, Japan ist eines der Probleme, ist die Struktur, das Dispositiv, das dafür sorgt, dass diese Leute in Teilen sexuell irgendwie so ein bisschen, also das Kleinbürgerliche, die Petite Bourgeoisie am ehesten, nicht jetzt jeder. So, diese erste Szene finde ich ganz bemerkenswert, wo diese Dienerin sich an Sada herankuschelt und wir eine homosexuelle Szene haben, die aber auch nichts Übergriffiges oder Böses hat, wo der Gedanke ist, glaube ich, es gibt bei der einfachen Bevölkerung eine freiere Sexualität. Das ist dann vielleicht wie bei Pasolini, da haben wir auf dem Discord-Server schon drüber geredet, der ja auch immer so diese ländliche Bevölkerung, die einfache Bevölkerung so idealisiert hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch irgendwie diese Hoffnung, in die Zukunft zu kommen. Und diese beiden Figuren am Ende sind ja so eine komische Mischung aus der Vergangenheit Japans und der Zukunft Japans. Also, und ich glaube, das ist halt irgendwie der Japan-Bezug, so dieses Gefühl, dass Japan jetzt ist falsch, aber es gab ein früheres Japan, das gut war, und es gibt ein Japan, das wieder gut sein kann. Aber ich habe eine Frage, wo wir gerade bei Pasolini waren. Diese Filme, diese sexuell expliziten Filme, wir haben ja schon darüber geredet, dass sie in Teilen für uns ihren Schock behalten haben. Aber warum ist das denn so? Warum? Also Pasolini hat nachher seine Trilogie des Lebens widerrufen, hat gesagt, über sexuelle Befreiung, über die Darstellung und den Kampf gegen die Zensur, damit erreichen wir gar nichts. Das kann alles, das macht die Konsumgesellschaft, das macht das konsumierbar. Das ist ja bei Oshima nicht so. Irrt er da? Macht er einen Fehler? Oder was, wie seht ihr das?
Also, den Vergleich mit Pasolini, den finde ich interessant, überhaupt mit den Italienern, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir in einer Zeit sind, 1976, das ist ein Jahr nach oder zwei Jahre nach Salò, und es ist auch ungefähr zwei Jahre, oder wann hat Bertolucci den letzten Tango gedreht? Etwas früher, glaube ich, 72 eher. Aber das sind alles Filme, die seinerzeit als sexuell revolutionär empfunden wurden. Bei Salò spielt natürlich rein, dass es eine Kritik des Faschismus war und das von Anfang an auch als ein perverser Film und als ein zu zensierender Film empfunden wurde. Aber es gab Zensurdebatten bei allen dreien. Was meiner Meinung nach unbedingt zu erwähnen ist, vielleicht sogar der Film, der am ehesten eine Referenz ist, ich will gar nicht sagen, einen Einfluss hatte auf das Reich der Sinne, das wäre dann Nachtportier, auch ein italienischer Film, der von der Beziehung, der sadomasochistischen Beziehung zwischen einem KZ-Häftling, Charlotte Rampling, und von Dirk Bogart gespielten Lageroffizier, ich weiß nicht mehr, was sein Rang ist, aber jedenfalls deutscher Schergen, Lagerscherge, gespielt werden. Und wo es eben auch um diese perverse Liebe und um die notwendige Perversion einer Zweierbeziehung geht, was man auch bei dem letzten Tango sagen könnte. Und immer auch um das Sterben der Männer, auch im letzten Tango stirbt der Mann. Also Pasolini ist vielleicht dann was anderes, was hier weniger hingehört als die beiden Filme. Und ich glaube, dass das was ist, wo man, deswegen habe ich, während du das vorhin diesen Bezug auf die Hippie-Bewegung oder auf die 70er Jahre geschlagen hast, habe ich mich gefragt, ob eigentlich diese Darstellung der Zweierbeziehung, also die Wichtigkeit der Amour-Fou, die Wichtigkeit der Sexualität, ob das wirklich dem entspricht, wie man im Westen nach 68 damit umgegangen ist. Weil man im Westen nach 68 scheint mir in der Linken eher eine Beiläufigkeit der sexuellen Beziehung propagiert hat. Also Sex ist zwar wichtig, aber gleichzeitig kann man mit jedem Sex haben, und es geht gar nicht um sowas wie Treue, es geht schon gar nicht um ein sich absolut verpflichten oder absolut binden, sondern es geht um eine Befreiung durch den körperlichen Akt, vielleicht manchmal auch durch die psychische Intimität. Aber das Ziel ist eigentlich die Befreiung des Ichs. Also es ist ein sehr egozentrisches Ziel. Es ist nicht das Ziel einer, und dadurch dann die Befreiung der Gesellschaft, es ist nicht das Ziel, dass man in der Partnerbeziehung so etwas wie ein höheres Sein oder eine Utopie entdecken könnte. Und es geht um eine Zerschlagung bürgerlicher Partnerbeziehungen. Darum geht es auch in dem erwähnten Nachtportier und im letzten Tango. Und da haben wir dann Nähen, aber es geht, glaube ich, diese Filme richten sich sehr stark an die Gegenwart, auch wenn sie in der Vergangenheit spielen, wie der letzte Tango und wie Reich der Sinne. Es geht darum, die Gegenwart zu provozieren und eine Reaktion aufzulösen. Es geht, glaube ich, immer wieder um die Frage, wie kann man das Publikum zu einer Reaktion zwingen und gewissermaßen die Gemütlichkeit des Mainstream-Sehens und des konsumierenden Betrachtens des Publikums, wie kann man die auflösen? Und da haben wir eine Nähe zu B-Movies, die mit Gewalt und Horror und expliziten Darstellungen in der Richtung auch das Gleiche eigentlich versuchen und die auch in den 70ern aus der Linken kommen.
Ich finde das total interessant, weil ich auch glaube, es ist ja irgendwie die Sehnsucht nach, nicht nach freien Liebe, wie sie die Hippies propagiert haben, sondern nach einer sehr unfreien Liebe, nach einer Liebe, die eine Abhängigkeit, eine Obsession wird, die einen ganz einvernimmt. Also ich glaube, wahrscheinlich ist er da, also sorry, ich hatte diesen Pasolini-Vergleich in meinem Kopf, weil das für mich immer einer von diesen Künstlern ist, die so eine große Distanz zu diesem Offenlegen, zu dieser sexuellen Freiheit dann irgendwie entwickelt hat und der in Salo ja auch eine Erwiderung auf sich selbst in Teilen geschaffen hat, auf so Sachen wie 1001 Nacht und sowas. Aber irgendwie sind die beiden sich da schon nah in einer kuriose Weise. Also in der Sehnsucht danach, nicht einfach halt in der Beliebigkeit nach dem Anything Goes halt irgendwie. Also wenn man wollte, hätte man aus dieser Zeit heraus das sicher auch als einen sehr konservativen Film lesen können. Das ist natürlich etwas, das niemandem in den Gedanken gekommen ist, weil er so freizügig und so offen war in seiner Schilderung. Aber so aus heutiger Sicht könnte man sagen, ja, es geht darum, man muss sich zusammenfinden, fast so diese religiöse Überhöhung der Zweierbeziehung, damit man eine Distanz zur Welt, zum Zeitgeist irgendwie bekommt. Damit man halt im Privaten halt das Glück findet, dass diese Welt einem verweigert.
In dem Film jetzt, im Reich der Sinne, meinst du?
Weil es, aber ja, das vielleicht,
ist,
oder?
Ja, oder man liest es halt so, dass man sagt so, oh nee, passt lieber auf, wie doll ihr euch auf die Zweisamkeit und auf die sexuellen Gelüste einlasst. Ne? Das führt zum Also die sexuelle Übertretung von Regeln und Grenzen, die wir eigentlich kennen, die 68er-Bewegung versucht aufzuweichen, führt also man kann es ja auch als diesen absoluten Hedonismus hier lesen. Ne? Also der Hedonismus führt zum Tod eigentlich, kann man ja auch sagen. So könnte man den Film ja auch lesen.
Ich hab eine andere Vorstellung von Hedonismus als du, Christian. Das haben wir ja schon festgestellt. Aber ich glaube, dass es tatsächlich um die Enttabuisierung geht hier. Und zwar von sexuellen Praktiken und auch um die Enttabuisierung von Gewalt. Wenigstens da, wo sie mit Liebe einhergehen. Allein die Vorstellung, dass Gewalt mit Liebe einhergehen kann, das ist schon das ist etwas, was gerade zum heutigen Zeitgeist nicht passt. Und man könnte tatsächlich sagen, dass es interessant wäre, diese Filme von Oshima einzuspeisen in heutige Debatten, weil ja, dass wir jetzt Oshimas Film in einer Zeit und in einer Welt gemacht ist, in der Nacktheit und der Vorwurf gegen Nacktheit und gegen explizite Darstellung gewisser Dinge immer ein Vorwurf der Rechten war, gegen die Mitte und das Liberale und die Linke und ein Vorwurf der Zensoren, wenn man will, von rechts, der Konservativen. Während heute Nacktheit etwas ist, was eigentlich ein Tabu zum Tabu wird von der Linken. Auch in die ganzen Debatten, ob man Nacktheit überhaupt Körper der Schauspieler zeigen darf und wann man es zeigen darf und wie weit Einwilligungen vorhanden sind. Und Sexszenen werden nur noch gedreht mit drei Beratern für sexuelle Korrektheit, die dann am Rand stehen. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Tendenz ist da, dass gerade Nacktheit und auch Gewalt tabuisiert werden, eher von links.
Ja, die Linke und, hat ja vielleicht diese Zerrissenheit und finde ich auch schrammt oft so in Richtung einer so neuen Prüderie immer auch gleichzeitig wieder. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine Gefahr also von diesem, was ja sinnvoll ist, dass man, glaube ich, da weiter ist mittlerweile in den Genderrollen und wie Gewalt, also dass es ja auch viel um Gewalt geht, Gewalt und Macht wird halt viel reflektiert, aber dadurch, dass man quasi sich durch Reglementierung versucht, davor zu schützen, läuft man immer auch Gefahr, ja, so einen freien Bereich, wie halt Liebe auch so vielleicht zu stark beschränken zu wollen oder so. Also ich glaube, das ist nicht klar, wie das gerade in der Linken ist, aber ich glaube, da gibt es so eine Art von Zerrissenheit. Also zum Beispiel wird ja auch Sexwork und sowas als ja was Positives zum Beispiel oft gesehen in Diskursen zum Beispiel.
Aber nur von manchen.
Und, genau, von manchen und von anderen. Manchen. Genau, also es ist auf jeden Fall, ich fände den auch interessant, ich fand den spannend, den zu gucken und ich glaube, dass es auch wirklich interessant wäre, wie Leute den heute sehen und wie sie den heute lesen und ob es vielleicht auch so ein bisschen ist wie bei Crash von Cronenberg, dass das so eine Renaissance, obwohl das ist ja eigentlich der Film, der für Oshima steht. Bei Crash hat ja die Leute eher so ein bisschen vergrault, das ist jetzt hier nicht so der Fall gewesen, deswegen passt das Bild vielleicht auch nicht so richtig, aber trotzdem, ob der zu so einer Wiederentdeckung eigentlich sich eignet und wie Leute den heute sehen werden, fände ich auch spannend, ja.
Na, ich glaube, dass der Film in jedem Fall auch heute genauso provozieren kann und provoziert, vielleicht andere Gruppen der Gesellschaft, wie er damals provoziert hat. Das ist so die Gemeinsamkeit davon und das ist, glaube ich, auch eine Qualität. Während man kann sich da auch leicht wiederfinden, während man sich in den anderen Provokationen der 60er Jahre, die lassen sich heute leichter abtun. die triggern nicht so viel in der Gesellschaft, weil wir uns mit den Dingen, die da angegriffen werden, auf eine ganz andere Weise abgefunden haben. Während wir eben weiter debattieren mit vielleicht neuen oder ganz gewiss neuen Vorzeichen über Dinge wie Sex und Gewalt.
Aber Christian, weil es vorhin um Liebe und Gewalt geht, ich glaube, wir müssen uns jetzt streiten, oder? Um Merry Christmas, Mr. Lawrence, da gehen unsere Meinungen sehr weit auseinander.
Spät schon in der Zeit, deswegen würde ich, glaube ich, wie man, glaube ich, ja schon gemerkt hat in dieser Folge, wenig meiner Meinung so noch mit reintragen, weil ich zu vielen gar nicht so eine abschließende Meinung diesmal habe. Also ich bin ganz froh, dass ich es überhaupt an das Ende dieses Podcasts geschafft habe mit euch. Vielleicht möchtest du mal eine Lanze brechen für Merry Christmas, Mr. Lawrence erstmal. Es würde mich nämlich interessieren, oder vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was das ist, wenn du möchtest.
Na gut, das wurde damals so wahrgenommen als eine Version von Die Brücke am River Kwai, nur mit vielleicht so einem bisschen queeren Kontext. Das stand viel in der Kritik, das ist vielleicht ein bisschen verkürzt. Tatsächlich geht es um Jack Salius, gespielt von David Bowie, der als Gefangener, der Japaner, als Kriegsgefangener eben in einem Lager ist. Es geht natürlich um den titelgebenden Mr. Lawrence, gespielt von, wie heißt der, Tom Conti ist, glaube ich, der Name. Und wir sehen da vor allen Dingen so einen Captain, der Japaner, der sich vielleicht verliebt, aber der irgendeine Form von Begehren empfindet für diese Jack Salius, für diese David Bowie-Figur. Und diese Liebesbeziehung, diese vielleicht nicht erwidert, wir wissen es nicht genau, es bleibt viel im Unklaren so ein wenig, die hat schwerwiegende Konsequenzen, weil sie auch auf die Stimmung im Lager sich auswirkt und da viel Reibung und Gewalt tatsächlich auftritt. Und ich würde sagen, wir haben bei diesen letzten Filmen von Oshima eine verstärkte Einblendung von sowas so, eine Form von Poetisierung, die vorher nicht da war, eine Form von Schönheit und also all diese Bilder, die er vorher in seiner Karriere fast zwangsläufig vermeiden wollte, sind jetzt, kehren in irgendeiner Form zurück. Das alles so, dieses Sublimieren von Akten, das ist jetzt sehr viel präsenter. Und ich finde, das ist ein, es ist in letzter Konsequenz sicher ein Melodram, aber ich finde, es ist ein sehr gelungenes Melodram, das von diesen kulturellen Unterschieden natürlich auch erzählt. Die Japaner und die Engländer, die beide ganz anders spielen. Hier, finde ich, ist dann jetzt die internationale Perspektive, dringt wirklich in die Filme ein, auch mit diesen englischen Schauspielern. Und es ist natürlich ein Film, der das auch in der Form spiegelt, der uns permanent diese Symmetrieachsen vorführt, als hätten wir zwei Seiten der Welt, der zurückkehrt zu dieser engelsartigen Christusgestalt, die Bowie hier spielt, auch jemand, der sehr reduziert ist. Und was man vielleicht bemerken muss, ist, dass auf der anderen Seite sein Gegenüber, der ihn liebt, ist Ryuichi Sakamoto, und der macht auch die Musik für den Film. Und er hat das als Voraussetzung dafür, dass er die Rolle spielt, hat er gesagt, hey, ich möchte aber auch die Musik machen. Das heißt, wir haben so zwei Rockstars, die sich so aus ihrer jeweiligen Nation, die sich gegenübertreten. Und ich finde das sehr reizvoll, diese Mischung mit dem Verschlossenen, diesem Zurückhaltenden, das die japanische Kultur ja eben auch in der westlichen Wahrnehmung hat. Ihre Disziplinierung, ihr Drang zum Kollektiv und die angeblich freiheitsliebenderen Engländer auf der anderen Seite, das so aufeinandertreffen zu sehen. Und vor allen Dingen mag ich Ryuichi Sakamoto als sehr verschlossenen Kapitän, dessen ganze Gefühlswelt, dessen Empfinden permanent auf der musikalischen Ebene eigentlich sich abspielt. Also fast, als würde die Musik so sein Inneres halt hervorkehren. Und es ist auch so ein bisschen das, habe ich immer das Gefühl, was schon vorher angedeutet worden ist, was sich Oshima von Japan wünscht. Ein Japan, das eher ist wie die Musik von Sakamoto und weniger wie seine körperliche Präsenz.
Ja, alles richtig. Ich denke, dass wir hier sehen, also zum einen haben wir, glaube ich, schon einen Film, das, ich mag den sehr gerne. Das Einzige, was man dagegen sagen muss, ist, dass er hier schon die Japaner geradezu als Karikatur teilweise zeichnet, die grimassieren, die schreien, die Sadisten sind. Und das entspricht bestimmten Klischees, die mir als Freund Japans nicht so gefallen. Das heißt ja nicht, dass das nicht richtig ist. Und was er auf der anderen Seite zeigt, ist in den verschiedenen japanischen Figuren auch ganz klar nochmal die Klassengesellschaft, die indirekt hier vorhanden ist in jedem Fall. Also der Sakamoto spielt einen Offizier, der gewissermaßen auch der Führungsklasse angehört, der Vorstellung von Ritterlichkeit, von Ehre hat, von Werten, die auch zwischen den Feinden gelten können einerseits und die andererseits dann eben auch verletzt werden können und wo man sich beschämt fühlen kann. Und es geht sehr viel um solche Ehrbegriffe und Respektsbegriffe. Und der Takeshi Kitano spielt eine Figur, die gewissermaßen die proletarische Seite der japanischen Gesellschaft ist. Der ist vulgär, der ist zwar pragmatischer und auf mancher Hinsicht humaner, weil er nicht so auf Ehrbegriffen und Prinzipien herumreitet, aber der ist dann auch brutal und ist dann auch einfach ein Sadist, viel stärker, der Gewaltausübung genießt und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, interessant. Und wir erleben gegenüber denen dann schon ein ziemlich positives Bild der britisch- bzw. australischen Armee, also der Armee des britischen Empire, deren Gefangene hier sind. Und dann wird das Ganze natürlich noch zusätzlich charismatisch verklärt durch so eine Gestalt wie David Bowie, der hier auch, glaube ich, ähnlich wie Sakamoto sehr melodramatisch, ja, aber auch sehr, ja, gewissermaßen eben auch übertrieben und exaltiert spielt und immer, also der sein Charisma einsetzt. Und wir haben hier den Clash zweier Charismatiker, Sakamoto auf der anderen Seite, die auch, der auch der Sinn des Films ist, dass die aufeinander clashen und gewissermaßen ein Liebeshass oder ein Liebes- und Gewaltverhältnis haben. Das etwas unausgesprochener ist als im Reich der Sinne, aber doch eigentlich ziemlich ähnlich in dieser bis ans Extrem gehenden Konsequenzen der Liebe und von Liebe und Gewalt.
Und ich finde gerade aber auch diese unglaubliche Diskrepanz, also sicher liegt da was Karikierendes, wenn man so möchte, in dem Blick auf die Japaner. Das ist sicher auch, wie schon vorhin so ein bisschen angedeutet, der Versuch, einen Blick von außen nochmal stärker zu etablieren, eine Kritik an der eigenen Nation nochmal auf eine andere Weise. Aber ich muss sagen, ich kann mich so diesem Charisma von Bowie, von Sakamoto in ihrem Zwischenspiel und auch was Tom Conti da mit diesem... Man hat ja permanent das Gefühl, er bricht gleich zusammen und fängt an zu weinen. Und dann ist da noch Kitano in einer fast unschuldigen Rolle irgendwie, ganz anders, als man ihn kennt. Natürlich auch vor seinem Unfall, vor der Lähmung seines Gesichts, so auf eine komische Weise expressiv. Es ist eine seiner ersten dramatischen Rollen, aber man merkt den Komiker, den Fernsehstar noch so stark in ihm. Und einfach, also ich halte das dadurch für einen der zugänglichsten Filme, weil man so viel hat als Zuschauer, auch als Nichtkenner sicher, an dem man sich festhalten kann, an der tollen, also sehr schön Musik, an den Darstellerleistungen und so. Und ich halte das einfach für ein sehr nützliches Einfallstor in die Welt von Oshima. Es ist sicher nicht der Film, in dem er am radikalsten ist, in dem er seine Ideen oder seinen Stil am weitesten treibt. Aber ich empfehle den immer Leuten, die so diesen ersten Berührungspunkt zu Oshima brauchen. Und ich mag ihn jetzt auch für sich und für das, was in ihm passiert, sehr. Und diese Wiederbegegnung dann später zwischen Lawrence und der Kitano-Rolle, das ist für mich ein sehr starker Moment, in dem beide versuchen, mit dieser getauschten Rolle und mit ihrer Funktion so zu Rande zu kommen und auch so natürlich bei einer Aporie landen, bei dem Gefühl, ja, wir sind alle die Bösen, wir sind alle schuld, aber zumindest irgendwie ein Anstoß da ist, ihre eigenen Rollen halt in dieser Zeit zu reflektieren. Also ich finde den schon auch sehr gelungen.
Ich muss mussten diesmal so ein bisschen auf die Zeit achten. Und genau. Deswegen glaube ich jetzt tatsächlich, genau, also vieles, was ihr jetzt gesagt habt, fände ich irgendwie interessant. Aber mich hat ein bisschen die unterschiedliche Art des Schauspiels auf den beiden Seiten tatsächlich ein bisschen rausgerissen, sodass ich mich, glaube ich, nicht vollständig darauf einlassen konnte. Der letzte Film dann, den Oshima macht, ist Tabu von 99. Konnte ich leider auch nicht mehr nachholen für die Folge. Wie, also du hast gesagt gerade ja, Lukas, Lawrence, ganz gutes Einfallstor. Wie findet ihr den denn so als Endpunkt? Weil Rüdiger, du hast den, glaube ich, für die Folge jetzt gesehen, oder? Du hattest ihn vorher gar nicht.
Nee, ich hab reingucken können, aber ihn nicht mehr ganz sehen können. Deswegen muss jetzt erstmal Lukas anfangen. Ja.
Na gut, wir sind hier im Jahr 1865, wenn ich mich richtig erinnere, die vorhin schon angesprochene Meiji-Ära und die Zeit der Samurai, alles, was das traditionelle Japan ist, verschwindet langsam. Und wir sind in einer Ausbildungsakademie, hier werden Samurai trainiert, zwei Neulinge kommen an und einer davon ist Sabosuke Kano, ein schöner 17-jähriger Jüngling, der sofort die Blicke aller auf sich zieht und zwar auf eine etwas grotesk übersteigerte Weise. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen die japanische Version von Bo Travai, denn plötzlich ist da jemand, den alle lieben, den alle begehren, seinen Körper, seine Schönheit und der dadurch die Logik, die Tradition stört. Und genauso wie der Film davor, jetzt gerade Merry Christmas, Mr. Lawrence, ist das auch so eine Studie von sublimiertem, von verborgenem Verlangen, aber kombiniert an ganz vielen Stellen mit so einem komischen, trockenen Humor. Also es gibt da eine Sequenz zum Beispiel, wo sich die Generäle zusammensetzen, unter anderem auch wieder Kitano und sagen, alle lieben diesen Mann, wir müssen ihn zu den Frauen bringen und mit ihm in ein Bordell gehen wollen, was dann mit mäßigem Erfolg geprägt ist, weil er sagt dann dem General, der ihn mitnimmt, ja, aber ich würde gerne mit dir schlafen. Und es hat noch mehr von diesen poetischen Momenten, auch sicher, was ihm vorgeworfen wird, ist, er geht mehr in so Japan-Klischees, da sind dann auch wieder die Kirschblüten, die fallen und der Mondschein und der Regen in den Brunnen und so. Aber
warum kommt er so spät in seiner Karriere dann damit, wenn er das ursprünglich so vermeiden wollte? Ihr habt das jetzt schon mehrfach so gesagt, dass so Japan-Klischees irgendwie
durchkommen. Na, also für mich war der Gedanke, also mein Eindruck war, er lädt sie mit Gefahr auf, denn das Ganze ist, das sollte man noch erwähnen, auch ein Kriminalfilm, denn alle Liebhaber von Kano sind am nächsten Tag plötzlich tot. Mit dieser Liebe zu ihm geht auch eine große Gefahr einher und damit auch mit all diesen schönen Gesten und Symbolen dieser sublimierten Liebe, die immer wieder gezeigt wird, die sorgt immer wieder dafür, dass Menschen sterben. Und ich glaube, es ist so eine Mischung. Zum einerseits bricht er natürlich diese Samurai-Tradition auf und sagt, hey, da liegt auch was Homoerotisches drin. Ich glaube, das ist ja so ein Versuch der Subversion, die wir oft im Kino haben. Also Bo Travai ist ja auch ein gutes Beispiel, diese fremden Legionäre, die harten Kerle, wo dann irgendwie sowas gedeihen kann. Aber es geht, glaube ich, auch darum, all diese schönen Bilder des traditionellen japanischen Kinos mit dem Risiko des Todes aufzuladen.
Genau, also ich glaube, dass wir zwei Arten, mit den Klischees umzugehen, trennen müssen. Das eine ist das, was ich vorhin meinte bei Reich der Sinne oder Mr. Lawrence, dass hier japanische Klischees, die der Westen von Japan hat, aufgegriffen werden und zu sehr vielleicht bedient werden und deswegen auch so ein negatives Bild, was vielleicht in Oshimas Sinn gewesen sein könnte, ein negatives Bild von Japan gefüttert wird. Das andere ist, sind Selbstbilder Japans, die Kirschblüten und die Traditionen Japans, mit denen Oshima eigentlich immer umgeht. Schon bei den frühen Filmen, denken wir, Tod der Sonne, die japanische Symbolik, über die wir gesprochen haben, und viele andere, das spielt immer eine Rolle. Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Und in diesem Film, ich habe ihn nicht zu Ende sehen können, aber ich habe die erste halbe, dreiviertel Stunde geguckt und da ist es so, dass man da schon sehen kann, dass es ein sehr stilisiertes Filmemachen ist. Also das ist eine ganz bestimmte, ein sehr, sehr sauberes, sehr genaues Setzen der Bilder, auch eine bestimmte Überhöhung. Also da geht es weniger um einen nackten Realismus. Und dass hier durchaus eine Feier der Schönheit, die ist dann eben eine Schönheit der Tradition und übrigens eine Schönheit der untergehenden Welt. Vielleicht sind auch viele Filme Oshimas eigentlich Zeugen eines Untergangs. Also hier geht die Samurai-Welt zu Ende, weil das, was dann kommt, eben das ist die vorhin schon erwähnte Meiji-Revolution und Modernisierung Japans. das, was in anderen Filmen kommt, ist dann, oder das, was in anderen Filmen untergeht, das ist dann teilweise sowas wie japanische Ehrvorstellungen und ein japanisches Selbstbild, das noch Traditionen in der Amerikanisierung übrig bleibt. Es sind überhaupt immer wieder die Werte der Tradition, wo sich Oshima eigentlich immer auf die Seite der Tradition schlägt. Das kann man auch bei Im Reich der Sinne sehen. Und der einzige Film, wo das anders ist, offen anders ist, das ist dann vielleicht Merry Christmas, weil da geht zwar auch was unter, ich wüsste aber nicht genau, was es ist. Vielleicht ist es das Scheitern der Ehrvorstellungen, die die Gestalt Sakamotos verkörpert. Mhm. Das ist am ehesten das, was dann untergeht. Und in dem Film haben wir, glaube ich, schon so ein Trauern um die alte Samurai-Welt. So einen richtigen Samurai-Film hat er ja nie gemacht, im Gegensatz zu den meisten anderen japanischen Regisseuren, die das einmal hinlegen müssen. Der Oshima, was ich nicht genau weiß, ist, welche Rolle Homosexualität spielt in der japanischen Kultur. Grundsätzlich ist es ähnlich tabuisiert wie bei uns, jedenfalls männliche Homosexualität. Und es gibt auch nicht so eine Welt, in Europa würde man noch auf die Antike verweisen und auf die Rolle von Homosexualität in der griechischen Kultur.
Ja, in Japan glaube ich auch. Also es gab in diesen Samurai-Strukturen immer wieder so dieses, ich glaube es heißt Washaku, was vergleichbar ist. Es hat da eine Rolle von, ja auch Unterwerfung. Das war oft die Beziehung zwischen dem Lehrmeister und dem Schüler, die auch über solche sexuellen Rituale vollzogen war. Und ich glaube, das Aufbegehren dieses Films ist, das zu brechen, das nicht als Teil dieser klaren, strengen Strukturen zu begreifen, sondern als etwas Selbstgewähltes. Wenn man sich näher zum Ende des Films bewegt, da kann diese Kano-Figur, sie bestimmt in Teilen darüber, was sie tut. Sie bricht mit diesem Muster und entscheidet sich selbst für eine homosexuelle Beziehung. Und es findet auch noch ein weiterer Schlag zur japanischen Tradition, zu der des Kinos, ein Brückenschlag stand, in dem Ugetsu von Mitsuguchi sehr unmittelbar anklingt und sogar der Text, auf dem das basiert, ich glaube von Ueda Akinaris, wie heißt der auf Deutsch, unter dem Regenmond oder so, ist Ugetsu, ist die Geschichte drin, auf jeden Fall, das klingt an und das wird dann aber als homosexuelle Geschichte gelesen und Ich finde, das ist ganz interessant, weil vor allen Dingen es als Endpunkt der Karriere von Oshima ein Ringen auch mit der Schönheit ist, mit der Funktion von Schönheit. So hätte ich vielleicht schönere Filme machen sollen, hätte Schönheit eine größere Rolle spielen sollen. Was ist die Kraft und die Subversion von Schönheit? Genau. Und das finde ich, das ist so Late Style. Das ist ein Richten gegen das eigene Werk nochmal. Also das ist so der letzte Zaubertrick zu sagen, aber was, wenn diese ganze japanische Tradition doch nützlich gewesen wäre?
Ja, ich glaube, er hat sie immer als nützlich angesehen, aber auch in den frühen Filmen, wo er ja eher beklagt, dass sie sich selbst verrät, dass sie nicht authentisch ist, dass sie verlogen ist und abgesehen davon, dass sie von der amerikanischen Kultur überwältigt wird, gewissermaßen eine zweite Kriegsniederlage, die jetzt eine kulturelle ist und wo natürlich Oshima nie derjenige ist, der dann gerne einen Sieg des Kaiserreichs gehabt hätte. Das muss man auch sagen, also in seiner imperialen Ausprägung. Aber ich glaube, er hat schon immer so einen Sinn für das, was verloren geht. Aber dass dieser Sinn erstmal ein mehr politischer, sozialer ist, mehr an dem Leiden der einzelnen Menschen sich auf dieses Leiden konzentriert und das auch konzidiert, das kann man, glaube ich, beobachten. Und zunehmend ist es ein Verlust der Schönheit an sich vielleicht auch und nicht so sehr ein Leiden, etwas, worunter einzelne Menschen leiden, sondern etwas, worunter die ganze Welt leidet.
Ich finde, das deckt sich mit diesem letzten Bild des Films. Ein abgeschnittener Kirschblütenbaum, der zu Boden stürzt. Damit beendet er den Film und damit beendet er seine Karriere. Und ich finde so, am Ende einer Filmlaufbahn so den Tod der Schönheit an sich zu denken oder die Schönheit und den Tod zusammenzuführen, zu sagen, sie sind eigentlich das Gleiche, das ist schon irgendwie einfach im Pathos dieser Geste, das finde ich schon sehr eindrücklich. Also ich mag es ja, wenn Künstler es schaffen, klare Anfangs- und Endpunkte zu setzen, wie Tarkovsky mit seinen Bäumen oder so. Und auch hier ist es ja irgendwie, finde ich, schon sehr eindrücklich, diesen einstürzenden Kirschblütenbaum, dieses Symbol des Japanischen, aber auch des Schönen irgendwie. Ich finde, das ist schon ein Endpunkt von einfach einer für mich irgendwie entwaffnenden Kraft. Also das wertet Oshimas Werk für mich auch irgendwie auf, dass das so schlüssig in sich ist, letztlich bei allen inneren Widersprüchen.
Es ist aber mir weniger schlüssig geworden in dieser Folge als viele andere Regisseure und Regisseurinnen, die wir so besprochen haben. Also ich finde, wir sehen schon, dass sich Themen hier durchziehen, dass es viel um das, ne, wir haben über das Politische geredet, wir haben über die Negation geredet und trotzdem könnte ich jetzt schwer, der ich mich nicht so viel reinarbeiten konnte, auch zeitlich, könnte ich schwer zusammenfassen, was genau ist Oshimas eigentlich politischer Wille eigentlich genau gewesen oder was waren genau seine politischen Ansichten, ohne jetzt auch seine Schriften gelesen zu haben und so. Also ich finde das ganz interessant, dass ihr, vor allem ja auch ihr beide, sehr stark immer aufeinander eingegangen seid und sehr differenziert, wenn ich darüber geredet habe. Und trotzdem bleibt Oshima für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht beide alle, Rüdiger, du hast schon gesagt, nicht alle Filme von Oshima gesehen und Lukas, du ja auch nicht, weil wir jetzt auch nicht alle besprochen haben. Wie ist der für euch ein bisschen abgeschlossen so? Oder habt ihr das Gefühl, auch mit den Filmen, die ihr noch nicht gesehen habt von ihm, könnten sich da noch Facetten auftun, die ihr ihm gar nicht zutrauen würdet?
Ach, immer doch. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Werk, das noch viele weiße Flecken für mich hat, auch wenn ich nicht so wahnsinnige viele Filme noch übrig habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da noch eine Menge zu entdecken ist. Und das ist, glaube ich, auch, was ich Hörern vielleicht, so plump das klingt, mitgeben würde. Schaut diese Filme, schaut gerade aus diesen ersten 10, 12 Jahren seiner Karriere auch mal alles. Das ist heute besser verfügbar als jemals zuvor. Und ich glaube, man hat da noch viele Schätze zu heben und so. Also seine Fernseharbeiten haben wir ja auch quasi gar nicht angesprochen. Er hat ja noch mal eine ganze Karriere parallel dazu als Dokumentarfilmer, die bestimmt auch sehr ergiebig ist. Da sind manche Sachen bei der Documenta gelaufen und so. Also ich glaube, so diesen Aufruf, hey, schaut das mal, den würde ich schon noch gerne mitgeben.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das nicht so schlimm ist, dass wir jetzt nicht auf einen Punkt oder gar ein gemeinsames Fazit bringen können, dass in dem Sinn Oshima quasi ein Unvollendeter ist. Es scheint mir so eine gewisse leichte Tragik in diesem künstlerischen Leben zu liegen. Insofern, dass Oshima jemand ist, also diese These, die ich eher für mich hatte, die sehe ich jetzt noch nicht widerlegt durch unser Gespräch, dass wir diesen Kipppunkt haben, so um 1970, wo Oshima dann andere Sachen macht, vielleicht nicht an einem Film markierbar, aber an der Wendung zum Fernsehen, an der Wendung teilweise zum Historischen, auch dass er Filmgeschichten beziehungsweise die Geschichte seiner Mutter und solche Sachen dann macht. Und dann ist es für mich ein kurioses letztes Erlebnis mit Oshima, den ich auch, das hätte ich erwähnen sollen, den ich mal erlebt habe, wie er beim Filmfest München auftrat in so einer Masterclass. Aber ja, das ist auch schon eine Weile her. Ich müsste nachgucken, wann das war. Ich glaube Anfang der 90er. Aber der Endpunkt ist der, dass ich ja sehr gerne auf das Filmfestival in San Sebastian fahre. Für mich persönlich das schönste Festival. Auch wegen seiner historischen Retrospektiven. Und das eine einzige Jahr, wo ich aus bestimmten Gründen nicht hinfahren konnte, war 2013, wo die Retrospektive für ihn war. Ich hätte dann alle Filme gesehen, aber es geht nicht so sehr um mich, sondern es geht auch darum, dass Oshima wusste, es gibt diese Retrospektive und es nicht mehr erlebt hat persönlich. Er konnte nicht hinfahren, weil er gestorben ist am 16. Januar 2013. Und das ist genau das, wo man dann auch sagen kann, ja, schade, das wäre für ihn sicher auch wunderbar gewesen, die Reaktionen zu erleben, nicht nur, weil die da immer positiv sind, sondern weil sie niveauvoll sind und weil man dann Gespräche mit ihm hätte führen können. Und da wären solche Fragen ganz anders zu klären gewesen. Ich hatte damals eben Oshimas frühe Filme auch schon mal irgendwo gesehen, ich glaube vor allem im Filmmuseum München seinerzeit. Und ich würde auch nach wie vor, ähnlich wie Lukas, sagen, dass das, was zu entdecken ist und was in jedem Fall, ich glaube, dass alles Bestand hat, aber das, was in jedem Fall uns nochmal herausfordern kann, weil es uns anders überrascht als die späten Filme, das ist dieses Frühwerk. Das sind diese massiven, auch wütenden und im besten Sinne rebellischen, anarchistischen Filme, die ersten 7 oder vielleicht auch 12, die er in den 60er Jahren gemacht hat, und die ersten 7 dieser Zeit 59 bis 62, wo wir auch von lernen können, wo nicht zuletzt auch Filmemacher von lernen können, dass zur guten Kino auch eine Energie und eine Subjektivität, einfach der Wille für etwas, der Wille gegen etwas, das Ja und das Nein und vor allem die Entschiedenheit dazugehören. Und da ist er in seiner Kompromisslosigkeit faszinierend und da können wir was lernen. Und diese Kompromisslosigkeit, die teilt er gerade mit den sonst so höflichen Japanern. Oshima ist extrem unhöflich, noch unhöflicher als Kurosawa. Die teilt er und die macht ihn uns eigentlich auch nah.
Ja, er war auf jeden Fall nie feige und nie langweilig. Das kann man auf jeden Fall festhalten.
Nee, nie.
Wir hoffentlich auch nicht in dieser Folge. Danke ihr beide, dass ihr mit mir so lange über, normalerweise sage ich über alle Filme, nein, über einen Teil des Werks von Nagisa Oshima gesprochen habt. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine Folge zum Rest.
Ganz bestimmt, ich bin dabei.
Ja, klar, freut mich drauf. Bis dahin hast du dann auch alles gesehen, Christian,
ja,
oder?
Ja, da schaue ich dann auch noch mal rein. Wir hören
ich
uns.
Ich auch.
Ja, genau, wir haben alle noch was.
Ich muss ja auch noch, es gibt ja manche, also zum Beispiel die Fernseharbeiten wüsste ich gar nicht, wo ich die sehen kann. Und manche muss man dann erst mal gucken, sich bestellen. Oder der gute Tipp über VPN, dass man dann doch mal nachschaut, was es sonst so in der Welt gibt, bei Criterion Channel zum Beispiel.
Keine Gewähr natürlich für diese Methoden, aber auf jeden Fall habe ich erstmal Lust, die Filme, glaube ich, nochmal zu schauen, über die wir heute geredet haben, ja. Mit euren Worten im Ohr. Wir hören uns ansonsten genau wieder in der nächsten Mailback-Folge, die demnächst kommt, und sprechen ja dann im März über die Filme von Paul Verhoeven oder Paul Verhoeven, haben wir jetzt gelernt im Discord, wenn man es richtig ausspricht. Das müssen wir dann auch darüber streiten, aber das gibt es dann hier Ende März. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.